Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 37. Folge von Games Insider. Das Thema heute, 20 Jahre GameCube. Ich bin der Benedikt und freue mich sehr auf eine sehr würflige Folge heute mit dem Sönke.
Grüßt euch, hallo.
Und natürlich dem Andy, der bestimmt auch jede Menge über den GameCube weiß. Hi Andy.
Mahlzeit.
So Leute. Der GameCube hat Geburtstag, er wird 20 Jahre alt und das Lustige ist, meine Medienagentur wird auch gerade 20 Jahre alt, also in diesen Tagen und irgendwie hängt das auch alles so ein bisschen zusammen. Ist jetzt nicht der Grund, warum wir die Folge machen, also dass meine Medienagentur 20 Jahre alt wird, aber ihr werdet sehen, es hat viel mit dem GameCube zu tun, denn damals, als ich die Agentur gestartet habe und der GameCube dann auch released wurde, war dann der Würfel gerade so in den ersten Jahren ja in meiner Tätigkeit als Agenturleiter, als freier Redakteur bei der GamePro fast täglich in meinem Berufsalltag präsent und deswegen ist die Folge für mich irgendwie heute auch so eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit, so in meine GamePro-Zeit und es kann sein, dass ich hier und da mal aus meinen älteren Artikeln zitieren werde, wenn ihr mich lasst.
Natürlich.
Wir lassen dich.
Ist ja nicht nur für mich eine wichtige Konsole gewesen, der GameCube, sondern bestimmt auch für den einen oder anderen Hörer da draußen und natürlich auch für euch, Sönke und Andy. Und deswegen möchten wir heute mal drüber sprechen. Einerseits ein bisschen über die Hardware, aber vor allem über die Spiele und all das dann auch ganz gerne mal verknüpft eben mit unseren beruflichen Erfahrungen und Erinnerungen. Aber sag mal, Andy, wann genau war denn jetzt der offizielle Launch des GameCube?
Ja, der GameCube ist ja aus einer Zeit, wo eine Konsole nicht weltweit gleichzeitig am selben Tag erschienen ist. Da gab es dann verschiedene Startdaten. Weshalb das Gerät in Japan schon am 14. September 2001 erschienen ist, in den USA ein paar Monate später am 18. November und in Europa bzw. hier in Deutschland, wir mussten warten bis zum 3. Mai 2002. Das ist immer ein halbes Jahr. Und kurze Anmerkung, was mir beim Herausfinden des Datums aufgefallen ist, der GameCube ist 3 Tage nach dem 11. September erschienen. Also den 11. September 2001. Irgendwie krass.
Ja, okay, das war wahrscheinlich Zufall. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Zusammenhang steht.
Natürlich war das Zufall, aber mir ist dieser geschichtliche Zusammenhang noch nie aufgefallen, dass Nintendo eine Konsole nach dem größten Attentaten der westlichen Welt rausgebracht hat. Aber okay.
Ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, ja, war kurz danach, ja.
Wobei das ja der Japan-Launch war.
Ich glaube, der Launch war auch von Anfang an für ein paar Monate später geplant. Also der wurde jetzt nicht wegen dem 11. September verschoben. Aber wenn es weltweit am 14. September erschienen wäre, dann hätten sie ihn sicherlich verschoben.
Ja, denke ich auch.
Vermutlich, ja. Aber auch wenn es ja nicht die beliebteste Nintendo-Konsole war, so möchten wir uns doch in der Folge an diverse Klassiker erinnern, das eine oder andere Spiel noch mal kurz erwähnen, was viele vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten, was aber trotzdem besonders war. Und in der Lebensspanne zwischen 2001 und 2007 da sind ja auch jede Menge Spiele erschienen. Die genaue Zahl haben wir dann auch nochmal für euch. Und bevor wir die besprechen, würde ich sagen, quatschen wir aber erstmal ein bisschen über die Hardware, was die überhaupt alles kann und was die so besonders gemacht hat. Und dann im zweiten Block geht's dann voll los mit den Spielen, oder Jungs?
Genau. Wir fangen mal mit der Hardware an, weil ist ja klar, ohne Hardware kann es keine Software geben und technisch hatte der Würfel doch einiges auf dem Kasten. Bevor wir jetzt mal ins Detail gehen, möchte ich noch ein paar Worte zur historischen Einordnung loswerden. Einfach für die Leute, die vielleicht noch zu jung waren, um das damals mitbekommen zu haben, glaube ich zwar jetzt nicht bei unseren Hörern, laut Umfrage seid ihr ja alle so um die 40, etwas jünger noch. Und man hat ja damals vom GameCube im Vorfeld schon gehört, Nintendo hatte dieses Project Dolphin, so war der Codename, schon in den Umlauf gebracht. Ich glaube, das war auf der E3 99, wo so die ersten Gerüchte aufkamen. Aber auf der Space World Trade Show 2000 in Tokio hat dann Nintendo den GameCube offiziell enthüllt und dann eben 2001 gelauncht. Und zwar als direkte Konkurrenz gegen die damals aktuellen Konsolen.
Genau, und die war ziemlich, ja, belebt. 2000 hatte Sony bereits die PlayStation 2 veröffentlicht. Ende 2001, also kurz nach dem Japan-Release des GameCubes, kam aus den USA von Microsoft die erste Xbox noch dazu. Und auch wenn die dann erst in Japan und Europa 2002 erschienen ist, dafür gab es dann vorher noch den Sega Dreamcast. Der erschien bereits 98 in Japan, also 1998, und 1999 in USA und Europa. Und der ist allerdings jetzt nicht mehr so relevant gewesen für den Erfolg oder Misserfolg des GameCubes, weil, naja, 2001, da hatte der Dreamcast schon keinerlei Bedeutung mehr und war schon bei den meisten Leuten fast schon vergessen.
Was ich noch erwähnen wollte, Benedikt, zu dem, was du eben gesagt hast, es gibt ein ganz interessantes YouTube-Video, ewig lang, also da muss man sich wirklich Zeit für nehmen, was auch auf die GameCube-Geschichte eingeht, aber was vor allem die Vorgeschichte, vor allem was im Hintergrund passiert zwischen Nintendo und den verschiedenen Anbietern für die Technik hinter dem System, also sprich den Grafikchip, die CPU und so weiter, was da alles an Verträgen geschlossen und wieder gebrochen wurde und so weiter, das wird in diesem Video sehr eindrücklich und sehr ausführlich erklärt. Das können wir vielleicht auch nochmal verlinken, wer sich so für diesen Teil des Ganzen interessiert. Ich glaube, wenn man das alleine jetzt aufgreifen würde, da bräuchte man nochmal eine eigene Sendung dafür.
Nee, so arg ins Detail wollen wir nicht gehen.
Genau, ich erwähne es aber nochmal, weil ich das dort eben extrem gut gemacht fand, auch wie sie dann die verschiedenen Kooperationen letztendlich hinbekommen haben zwischen den Komponentenherstellern, die da mitgewirkt haben und so weiter. Also das würde ich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal verlinken, wer sich dafür diese ganzen Background-Details interessiert. Wie gesagt, nehmt euch dafür Zeit, es dauert eine Weile.
Du meinst das Video The Story of the GameCube, glaube ich, ne?
Ja, genau. Es ist ein ziemlicher Brocken, der tatsächlich im ersten, würde ich mal sagen, Viertel sich ausschließlich dieser Frage widmet. Sehr interessant auf jeden Fall.
Guter Tipp, Sönke. Aber jetzt sprich doch mal so ein bisschen über die Hardware.
Die Hardware, ich gehe mal noch nicht so sehr aufs Äußere ein, das wird der Andy dann ja unter anderem noch machen, sondern eher mal so auf die Bauteile innen drin, die man eben so von einer Konsole erwartet. In dem Fall CPU, Arbeitsspeicher, GPU und Soundchip und so weiter. Und da haben wir es in dem Fall mit einer Gecko-CPU zu tun, so zumindest der Spitzname ist ein 32-Bit-RISC-Prozessor. Der hat eine Leistung von 485 MHz. Dazu gibt es 40 MB RAM, die wiederum aufgeteilt sind in 24 MB System-RAM und 16 MB Audio-RAM. Und dann gibt es noch ganz wichtig natürlich den Grafikchip, der den Namen passend zum Codenamen Dolphin trägt, der den Namen Flipper. Und der wurde von der ATI-Tochter ArtX, die auch im besagten Video im Detail vorgestellt wird, wurde der entwickelt. Der hat eine Taktfrequenz von 162 MHz. Heute lachen wir darüber. Damals war das doch recht ordentlich auf jeden Fall und über dem, was eine PS2 konnte zum Beispiel. Ja, ArtX übrigens ist jetzt Teil von ATI und die wiederum gehören ja jetzt zu AMD. Also es ist irgendwie alles, hat sich reingemorpht in AMD, ist da jetzt untergebracht. Genauso wie viele Firmen ja auch letztendlich in Nvidia, in Konkurrenten aufgegangen sind. Und ja, mit dieser Hardware konnte das Gerät eine Bildschirmauflösung in der PAL-Variante von 720x576 Bildpunkten interlaced wohlgemerkt darstellen, beziehungsweise wenn du den NTSC-Modus genutzt hast, 720x480 und Progressive Scan bei 60 Hertz wurde auch unterstützt. Das war natürlich eine feine Sache und führte auch zu vielen schönen flüssigen Games. Ja, und dann haben wir noch den Soundchip. Das ist ein Macronix-Chip mit 16-Bit-DSP. Der konnte unter anderem Dolby Surround ProLogic 2. Und das merkte man in einigen Titeln auch, die wirklich einen super Surround-Klang hatten. Ja, und 5.1 leider, DTS und AC3, das war mangels fehlender Digitalausgänge leider nicht möglich. Es gibt aber noch, das wissen viele sicherlich auch, man hat es ab und zu auch auf Messen gesehen, eine andere Variante des Geräts, die ist deutlich schwerer, sieht auch ein bisschen anders aus, nämlich der Panasonic Q. Und der hatte halt eben die Besonderheit, dass er auch anders als der GameCube selber eben auch DVDs und Audio-CDs abspielen konnte. und dann noch diesen optischen Ausgang hatte. Also das war sozusagen die Premium-Variante für die Hi-Fi-Fans. Die war auch sehr edel, so von außen mit so einem Metallgehäuse irgendwie in größten Teilen. Also das sah sehr fein aus. Ich habe selber keinen Andy. Ich weiß nicht, ob du einen hast oder jemand kennst, der einen hat. Aber ja, war schon eher so ein richtig exotisches Ding, was man, glaube ich, auch nicht mehr so gut heutzutage und vor allem günstig kriegen kann, oder Andy?
Lustigerweise kenne ich in der Tat jemanden, der einen Panasonic Q hatte, beziehungsweise hat ihn immer noch, er ist leider defekt, er funktioniert leider nicht mehr.
Ach, schade.
Das ist ein Freund von mir, der zu dem Zeitpunkt auch noch sehr Konsolen gesammelt und Spiele haben wollte, gerade von Nintendo, also der hat wirklich nur Nintendo-Sachen gemocht. Heute steckt er leider nicht mehr da so drin, aber den hat er sich damals geleistet, er ist leider kaputt, ich habe ihn auch ein paar Mal gesehen. Mich hat das Ding überhaupt nicht gereizt, weil gerade dieser silberne Metallic-Look, den fand ich eher hässlich. Ich mochte mehr das normale Design, auch wenn es sehr kindisch aussah, nämlich dieser lila Look oder Purpurfarben. Für mich ist es mehr Purpurfarben. Benedikt hat gesagt, es ist lila.
Es ist lila?
Nee, für mich ist das Purpur. Sorry.
Ja, okay.
Es gab ihn ja danach auch noch in anderen Farben. Es gab ihn in Schwarz, es gab ihn auch in dieser kleinen Version in Silber, es gab ihn noch in Weiß. In Japan konnte man ihn in Grün, Gold, Rot und Orange erstehen. Ich selbst habe übrigens zwei Gamecubes. Ich habe einen amerikanischen in Purpur und einen europäischen in Schwarz. Das andere, was mir von Anfang an bei dieser Konsole aufgefallen ist, er ist klein. Also jetzt nicht im Sinne von Switch klein, sondern im Sinne von den Konsolen, die es damals gab. Mhm. Also gerade die Xbox, das war ja wirklich ein massives Monster. Damit konntest du ja Menschen erschlagen. Das ist ein sogenannter Meinungsverstärker, sagt man dazu. Aber das Ding, das ist ja wirklich winzig und vor allen Dingen auch sehr leicht. Mhm. Und das passt auch dazu, das hat einen Tragegriff. Also der GameCube hat einen Tragegriff regelrecht. Und jedes Mal, wenn ich ihn hochhebe, denke ich, ich hebe Luft hoch. Auch natürlich sehr fortschrittlich damals für die Zeit. 4 Controller-Anschlüsse hatten sie schon mal mit Nintendo 64 vorher gehabt, aber die Konkurrenz hatte es nicht geboten. Jedenfalls nicht die Sony-Konkurrenz. Microsoft hat auf der Xbox auch 4 Controller-Ports gesetzt. Und dann hast du ja, Sönke, gerade schon erwähnt, dass dieser Panasonic Q, der konnte normale DVDs abspielen. Das konnte der normale GameCube nicht. Der konnte nur Mini-DVDs abspielen. Das sind so kleine Minidiscs. Die haben, keine Ahnung, ich glaube, der Radius ist, glaube ich, wirklich nur so die Hälfte oder ein Drittel von der normalen DVD. Entsprechend gab es auch nur eine Speicherkapazität von 1,5 GB. Das ist dann auch etwas weniger als ein Drittel von der normalen DVD. Man konnte noch Memory Cards nutzen, um Speicherstände abzuspeichern oder zu sichern. Die Memory Cards, die hatten dann so Größen von 4 MBit, 16 MBit oder 64 Mbit. Benedikt, das hast du noch recherchiert. Die Memory Cards waren wirklich am Schluss so groß, wusste ich gar nicht mehr.
Waren wohl die neueren dann. Die hatten ja diese Blöcke noch, ne? Diese klassischen Blöcke und konntest dann halt dann draufpacken, pro Spiel so und so viele Blöcke wurden dann belegt.
Ja, also das Interessante ist, ich habe euch ja gesagt, ich habe hier mal verschiedene GameCube-Spiele, die wir auch teilweise in der Liste hier haben, rausgekramt aus meinem Archiv. Die liegen jetzt hier also im Original neben mir. Und wenn man die aufmacht, die Schachtel, dann sieht man ja diese DVD, von der Andy gerade gesprochen hat. Und was mir jetzt gerade auffällt, das USK-Logo, was auf jeder DVD draufgedruckt ist, das passt gerade mal so zwischen die Mitte der DVD und den äußeren Rand.
Richtig.
Daneben ist nicht allzu viel Platz. Also man muss echt gucken, wo man was da platziert, damit es einigermaßen untergebracht werden kann. Was sehr schön ist, in den DVD-Hüllen gibt es so eine Art erhöhte Mulde, sag ich mal, wo du das reintun kannst mit so 4 verschiedenen vertieften Bereichen, damit du auch von verschiedenen Seiten die Disc sehr schnell rausbekommst. Und was mir auch gut gefällt ist, du hast halt so einen kleinen Memory-Card-Halter in der Packung drin und du hast bei den meisten Spielen, das haben wir ja heutzutage fast gar nicht mehr, hast du einfach noch schön einigermaßen dicke Handbücher mit Bildern drin, mit Bezeichnungen drin, wie alles funktioniert und so weiter. Also da hat man noch was gekriegt für sein Geld, sage ich mal.
Ja, das war schon noch die klassische Zeit damals, ne? Also der klassischen Spielkonsolen, physische Versionen und so weiter, ne? Habt ihr eigentlich erwähnt, dass dieser Panasonic Q, ich habe den hier gerade vor mir als Bild, dass der nur in Japan erschienen ist? Ich glaube, das haben wir so noch gar nicht gesagt, ne?
Genau, nee, das haben wir noch nicht erwähnt. Wichtig zu wissen, genau, nur in Japan. Ich weiß gar nicht, wie oft er sich dann letztendlich verkauft hat. Das müssen wir nochmal nachschauen.
Der war nicht sehr erfolgreich.
Ich persönlich fand ihn immer sehr schick. Er hatte so einen Hi-Fi-Look, ne? So typisch Panasonic. Ist halt so ein Hi-Fi-Gerät. Also wenn du es siehst, hättest du jetzt nicht sofort an eine Konsole gedacht, bis du dann die 4 Controller-Ports siehst, ja.
Sieht eher aus wie ein großer Kopierer, finde ich. Aber gut. Eine kleine Anekdote, weil Andy es gerade von dem Haltegriff vom GameCube hatte, dass man den ja so hoch halten konnte. In der GamePro Startausgabe, über die ich wahrscheinlich heute ein paar Mal erzählen werde, das war die Ausgabe 10 2002, da gab es direkt vorne im Editorial ein Foto der Redaktion. Ja, ich habe das gerade vor mir. Und da habe ich nämlich die Xbox in die Hand gedrückt bekommen. Also jeder Redakteur und die Layouter und ich glaube diese Assistentin, die Christina, die bekamen alle eine Konsole. Ja, ich weiß nicht, wie das verteilt wurde. Jedenfalls gab es insgesamt 3 GameCubes, die hochgehalten wurden. Der André Horn hält einen hoch, die Sabine Schischka und der Marco Marcinkowski. Und das sieht halt alles total leicht aus und die halten die so mit einer Hand hoch und ich habe halt die normale Xbox so in beiden Händen und es sieht tatsächlich so aus, so wie Andy gerade sagte, als könntest du damit einen erschlagen. Also nur eine kleine Anekdote. Ich glaube, das Foto werde ich mal rauskopieren und in die Shownotes packen, weil das ist so köstlich und ich bin so unfassbar schlank auf dem Bild, fällt mir auch gerade auf. Aber gut, andere Geschichte. Wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Den Controller des GameCube, über den müssen wir natürlich auch noch sprechen. Ich habe den auch hier gerade neben mir liegen. Ich habe mir den extra mal entstaubt.
Ich auch, ja. Ich habe hier einen orangenen neben mir liegen.
Also ich habe den ganz normalen im lila Look in der Standardversion. Und der hatte ja schon auch ein ganz interessantes Design. Also er war komplett in lila gehalten, jetzt mal abgesehen von den Buttons, kommen wir gleich drauf. Er hatte so ein Flügelgriff-Design, also hat sich wieder ein bisschen unterschieden von dem N64-Pad. Das hatte ja so eine M-Form, war ja auch sehr gewöhnungsbedürftig. Also war schon ein bisschen klassischer, aber trotzdem noch sehr eigenwillig. Und der hat 2 Analogsticks für den linken Daumen, so einen ganz normalen grauen und dann rechts unten versetzt den kleinen gelben C-Stick. Der hat so eine ungewöhnliche Ausbeulung. Hab das jetzt gerade in der Hand, also fühlt sich immer noch sehr gut an. Kann er mal hier ein bisschen klackern, dass ihr das mal hört. Da ist er. Dann gibt es 4 Knöpfe und einen Startbutton. Und auch die Knöpfe haben unterschiedliche Größen. Es gibt so einen kleinen knallroten B-Knopf. Es gibt einen türkisen, etwas größeren oder was heißt etwas größeren, ordentlich großen A-Knopf. Dann Y- und X-Tasten, die sind beide gleich groß und in grau gehalten. Und dann hast du noch insgesamt 3 Schultertasten, die L-Taste und die R-Taste. Die waren beide analog. Und dann hast du noch den kleinen Z-Trigger und ganz zum Schluss kommt noch das kleine Digi-Kreuz unten. Genau. Und was ist noch zu sagen über das Ding? Das hatte noch einen eingebauten Rumble-Motor für haptisches Feedback. Das gab es ja beim N64-Controller auch nicht. Da musst du ja dieses Rumble-Pack optional kaufen. Also das war da schon integriert. Und ja, können wir gleich noch drüber sprechen, wie wir das alles so fanden.
Ja, Bene, was ich noch gut finde oder was vielleicht noch erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang, die Analog-Sticks, das ist mir jetzt auch gerade erst wieder aufgefallen, wenn du sie reindrückst, dann hast du kurz bevor du das Ende des Hereindrückwegs erreichst, kommt nochmal so ein Ansatzpunkt und dann musst du nochmal durchdrücken, bis du dann komplett den Button durchgedrückt hast. Ja, das fällt einem am Anfang beim Drücken gar nicht so auf, aber es ist ein interessantes Feature, was ich auch bei anderen Konsolen irgendwie gar nicht so in Erinnerung habe, dass jemand das noch so gemacht hat, dass man am Ende dann nochmal extra drücken muss.
Das war damals definitiv was Besonderes, weil ich kann mich daran erinnern. Und das war mit einer der Gründe, weshalb ich persönlich diesen Controller endgeil fand und sogar immer noch finde.
Ja.
Ich habe ja vor einem Monat für einen Artikel ganz viele GameCube-Spiele nochmal gespielt und ich finde, der fühlt sich fantastisch an, dieser Controller. Ich mag auch diese Mulde. Man kann ja regelrecht seine Finger da drin reinlegen, regelrecht ausruhen lassen. Mhm. Und auch, dass eben die beiden Analog-Sticks, dass die sich anders anfühlen. Ich meine, letztendlich sind es 2 Analog-Sticks, so wie man das halt bei PlayStation-Controllern kennt. Aber durch diese feste Ausbeulung fühlt es sich anders an. Und dadurch hat man bei manchen Spielen ein anderes Spielfeeling, weil man weiß, der C-Stick ist so für Sachen wie das Menü oder Karte aufrufen oder irgend so etwas. Und das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen bei dem Ding.
Hm. Ja, und was vielleicht auch noch erwähnt werden soll, der äußere Rand, also wenn du den C-Stick maximal durchdrückst, dann ist ja der äußere Rand bei aktuellen Controllern immer rund. Egal wie du es bewegst. Und da war das ja so achteckig und dadurch kannst du selbst, wenn du nicht hinguckst, weißt du automatisch, ohne zu wissen, wie du das Pad hältst gerade, du kannst auch nur in einer Hand halten, in welche Himmelsrichtung dein Controller-Stick zeigt, weil du ja eben diese Orientierung anhand dieser Verkantungen an der Seite hast. Also das fand ich auch recht interessant und irgendwie ein kleines nettes Detail, was es auch da wiederum nur dort gab und den Stick auf seine Weise oder das Pad besonders gemacht hat, ja.
Also ich muss es auch so besonders gefunden haben, dass ich meinen GameCube damals verkauft habe, aber das Pad habe ich behalten.
Abwähne.
Für die Wii halt, die war ja abwärtskompatibel, da konntest du den ja anschließen. Ja, ich bin da immer so ein bisschen minimalistisch und behalte immer nur das, was ich gerade wirklich brauche. Aber anderes Thema. Aber jetzt lass uns noch mal ein bisschen nochmal die Zeit damals sprechen, als der GameCube veröffentlicht wurde. Wir haben ja jetzt hier den Controller schon angepriesen. Ich glaube, den fanden wir alle sehr gut. Den können wir jetzt, glaube ich, mal außen vor lassen. Aber so die Hardware an sich, der Hype im Vorfeld oder vielleicht auch, was uns am Anfang, als er dann rauskam, gestört hat. Wie erinnert euch an diese Zeit?
Also ich habe wirklich ein riesiges Glück gehabt. Ich weiß nicht genau, was da los war, aber ich weiß, dass ich mit dir, Benedikt, für die GamePro zusammen immer die Game Boy Advance-Spiele besprochen habe. Der Game Boy Advance, der kam ja zu einer ähnlichen Zeit raus. Und das führte dazu, dass ich dann pro Monat waren es, glaube ich, 6 bis 8 Game Boy Advance-Spiele, die wir da immer getestet haben für die GamePro, die dann ja teils auch auf der Disc vorkam. Und das hat irgendjemand bei Nintendo, ich glaube, ich weiß auch, wer es war, dazu bewogen zu sagen, okay, pass auf, der macht so viele Gameboy-Tests, wir müssen sicherstellen, dass der auch wirklich alles testet, wir schicken dem jetzt immer die Gameboy-Spiele. Und kurz darauf kamen aber nicht nur die Gameboy-Spiele, sondern immer auch alle Nintendo-Spiele für den GameCube plus die Hardware, das kam einfach alles so, das war einfach da, ja?
Ja.
Das war natürlich damals fantastisch, weil du dann immer irgendwie einen Überblick hattest, du hattest immer die Sachen teilweise, bevor sie dann im Handel waren, konntest das alles ausprobieren, war natürlich sehr praktisch für die Berichterstattung. Und das verbinde ich immer so mit dem GameCube. Also ich weiß, dass da tatsächlich dann so jeden zweiten Monat immer irgendwie ein wichtiges neues Spiel plötzlich da war und man sich dann damit auseinandersetzen konnte. Später kamen ja dann auch noch die Spiele, wo Game Boy Advance und GameCube miteinander interagieren konnten. Da gehen wir später nochmal kurz drauf ein. Das verbinde ich so als erstes mit dieser Zeit und natürlich dieses extrem Kompakte. Also das ist was, was ich sehr häufig auch genutzt habe im Sinne von, ich habe jetzt wirklich den GameCube dann eingepackt, habe da auch so noch diese offizielle Tragetasche hier, habe den da reingepackt, an der Seite gibt es noch 2 Taschen für die Controller, alles reingesteckt, es war auch nicht sonderlich schwer, dann hast du sie über die Schulter geschnallt und bist kurz zum Kumpel geradelt und hast dann da halt irgendwie Mario Kart oder Smash Brothers oder was auch immer gespielt und das war mit der Xbox natürlich auch möglich, aber mit deutlich mehr Schlepperei verbunden. Da gab es auch so einen Tragerucksack und das waren also mehrere Kilo Unterschied auf jeden Fall. Und so diese Handlichkeit, das hat mir damals auch sehr, sehr gut gefallen, ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und bei mir war es so, also ich habe mich gar nicht so arg auf den GameCube gefreut, weil das war ja zu einer Zeit, da war jetzt gerade die PS2 sehr angesagt, die Xbox. Und man wusste dann halt gar nicht so viel über die Konsole. N64 hatte mich jetzt auch nicht so mega überzeugt, jetzt mal abgesehen von so Perlen wie Ocarina of Time oder so. Klar, gab's auch großartige Spiele, möchte ich jetzt gar nicht irgendwie in Frage stellen. Aber als dann der Launch in Japan war und die Starttitel waren ja auch nicht so gut und so, kommen wir später noch drauf, dann dachte ich mir irgendwie so, ja, lass mal das Ding auf mich zukommen. Aber dann, als er dann in die Agentur reingeflattert ist, weil bei mir war es genauso wie bei dir, Sönke, dass Nintendo mir irgendwie alles geschickt hat, wir hatten da irgendwie ein ganz gutes Standing damals, da fand ich ihn doch dann ziemlich cool, knuffig, das Pad mochte ich total gern, haben wir ja gerade drüber gesprochen, mit diesen ganzen Rundungen. Und ich fand einfach damals schön, dass jetzt PS2 und Xbox wieder einen neuen Konkurrent bekommen haben, weil ja Konkurrenz belebt halt immer das Geschäft und Dreamcast war halt total auf dem absteigenden Ast und ich fand es einfach gut, dass jetzt wieder was Drittes ist. Das fühlte sich einfach gut und richtig an, aber so mega gehypt hat er mich halt nicht, weil mich auch echt gestört hat, dass man keine DVDs abspielen konnte, dass es so dieses eigene Mini-DVD-Format gab. Das hielt ich damals für einen Fehler von Nintendo und ich glaube, es war auch ein Fehler, aber ich glaube, da wollten wir am Ende der Folge nochmal drüber sprechen. Und es war auch so, dass ich damals ziemlicher PC-Zocker war, weil ich habe mir dann zum Start der Agentur 2001 auch einen echt fetten High-End-PC gegönnt mit allen Schikanen und den habe ich natürlich dann auch mal ausgeschöpft und auch all die Perlen danach geholt, die ich vorher verpasst hatte, so Half-Life und so. Hab ja viel PC-Zeug gerade so Mitte und Ende der 90er Jahre verpasst, weil ich da viel auf der PlayStation unterwegs war. Und deswegen lief der GameCube immer so nebenher, aber wie gesagt, beim Start der GamePro und im Job war er dann schon sehr wichtig, weil es gab halt immer wieder Spiele, die ich dann testen durfte. Oder es gab Events von Nintendo, die waren ja in Groß-Ostheim. Das war von mir jetzt auch nicht so weit weg. Und da haben die Münchner Redaktion gerade oft gesagt, komm Benedikt, fahr doch du hin. Und das war dann schon sehr cool. Und in der Startausgabe der GamePro, dieser besagten 10/2002, war einer meiner ersten Artikel überhaupt ein Artikel zu Star Fox Adventures von Rare. Und das durfte ich nämlich dann vor Ort bei Nintendo anspielen. Genauso wie Metroid Prime. Und deswegen, wenn ich an GameCube denke, so diese Zeit damals, das sind ganz gute Vibrations einfach so, ne? Das war eine coole Zeit, neue Spiele. Wir haben übrigens Star Fox Adventures rausgelassen hier, ne? Bewusst, Andy. Fällt mir gerade so auf.
Ja, weil wir können nicht über alle Spiele reden, weil es gab ja schon recht viele Spiele, die empfehlenswert sind. Übrigens auch heute noch empfehlenswert. Weil der GameCube hat ja recht viele Spiele, die auch nur für den GameCube erschienen sind. Und das war natürlich für mich der Triggerpunkt, weshalb ich das Gerät unbedingt haben wollte. Und ich wollte es sogar so unbedingt haben, das war meine erste Konsole überhaupt, die ich mir zu einem Launch gekauft habe außerhalb Deutschlands. Das heißt, ich habe das Ding wirklich so im Herbst 2001 aus Japan importiert und gleich einen Umbau machen lassen. Das heißt, man konnte den GameCube, den japanischen GameCube, konnte man ziemlich leicht umbauen, so dass sowohl amerikanische als auch japanische Spiele drauf liefen. Das habe ich halt gemacht und das hat mich laut meiner Liste insgesamt 700 DM gekostet, mit allem drum und dran.
Der Umbau?
Nein, der Umbau, der war ziemlich einfach. Innen drin musste nur was umgelötet werden und ich habe da halt einen kleinen Knopf an meinem GameCube und da drücke ich drauf und dann kann ich zwischen US oder Japan schalten.
Naja, sehr cool.
Also ich weiß nicht mehr genau, wann ich den GameCube bekommen habe. Das muss dann auch eher, wo die Konsole schon in den USA rausgekommen ist, dann gewesen sein. Also direkt zum Japan-Launch hatte ich es nicht. Aber ich hatte ihn jedenfalls vor dem Europa, vor dem Deutschland-Release gehabt. Und wie ich ihn dann hatte, hatte ich so zwei Ersteindrücke. Das eine war, optisch hat er mich gerade vom Controller eher so an eine Lernspielkonsole erinnert. Also das Farbdesign ist ja schon sehr eigenwillig. Und Nintendo hat da, glaube ich, ein bisschen zu sehr die Schiene gefahren, dass es halt aussehen soll wie ein Spielzeug. Und das war natürlich schon ein krasser Kontrast zur pechschwarzen Xbox zum Beispiel oder auch zur PlayStation 2.
Definitiv.
Ja, aber dafür auf der anderen Seite, was ich halt schon erwähnt hatte, mir hat sofort die Ergonomie von diesem Controller wahnsinnig gut gefallen. Ich weiß leider nicht mehr, was für Spiele ich am Anfang hatte. Das könnte Wave Race und Luigi's Mansion gewesen sein, das ich gleich importiert hatte. Ich weiß, dass ich es ja für Rogue Leader hatte, werden wir gleich drüber reden, ausführlich. Ich habe halt gegenüber euch den größten Unterschied. Der GameCube war die letzte Konsole, zusammen mit der Xbox, die ich mir gekauft habe, bevor ich Journalist geworden bin. Ich bin ja erst 2003 in die Branche eingestiegen. Das heißt, meine ersten beiden Jahre, das war rein private Erfahrung. Und da habe ich dann entsprechend noch ordentlich viel zu viel Geld ausgegeben, weil ich ja noch keine Spiele gestellt bekommen habe. Aber ich habe mich drauf gefreut, er hat mir Spaß gemacht auf Anhieb und ich bin froh, dass ich all das immer noch in meiner Sammlung habe.
Andy, ganz kurz noch eingehakt. Persönliche Frage an dich. Was glaubst du, wie sich der GameCube verkauft hätte, wenn er von vornherein schwarz gewesen wäre?
Och, das weiß ich nicht. Hey. Da bin ich, also,
Hätte das einen Unterschied gemacht?
Gute Frage, Sönke.
Also, solche Was-wäre-wenn-Szenarien, da bin ich nicht gut drin. Ich kann halt nur sagen, es gibt noch einen anderen Punkt, der mit dieser Vermarktung GameCube als Spielekonsole, also als Kinderkonsole, noch eine Rolle spielt. Da möchte ich aber ehrlich gesagt am Schluss von dem Podcast reden, wenn wir so ein bisschen über die Nachwehen des GameCubes philosophieren, warum das Ding jetzt nicht so erfolgreich war, wie er es vielleicht verdient hätte.
Hebt euch das mal noch auf, würde ich auch sagen.
Ja.
Ich habe komischerweise gerade eine ganz merkwürdige Assoziation, die muss ich jetzt leider noch loswerden. Bei der Farbe Lila muss ich immer an einen Kunstlehrer von mir denken, den hatte ich glaube ich in der 10. Klasse, der Herr Binder. Der hätte den GameCube geliebt.
Ach, den kenne ich noch, ja.
Kennst du den auch noch? Nein.
Na klar, der war doch der Lila-Fan ohne Ende.
Genau, der war ein Lila-Fan, der hatte immer eine lila Krawatte, hatte immer so einen Anzug an und da hatte er so einen Ring und da war immer so ein lila gefaltetes Stück Papier drin. Also ein ganz abgefahrener Typ. Letzte Anekdote, der hat mal einem Schüler eine 1 gegeben, der einfach nur ein Leberwurstbrot auf ein Papier geklebt hat und hat es dann abgegeben. Also er war ganz verrückt. Fällt mir gerade ein bei Lila, Herr Binder war ein Lila-Fan, der hätte den GameCube geliebt, der hätte ihn nicht in schwarz gewollt. Aber ich schweife total ab. Lasst uns doch mal über die Spiele jetzt endlich sprechen. Da gibt es vorab ein bisschen was zu erzählen. Also wir haben mal ein bisschen recherchiert. Weltweit sind 653 GameCube-Spiele erschienen. Darunter natürlich auch einige nur in Japan oder in den USA. Aber ich habe mal in die Shownotes alle deutschsprachigen Titel gepackt, beziehungsweise alle Titel, die im deutschsprachigen Raum erschienen sind. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, damit man sich da mal ein Bild machen kann. Und wir werden uns jetzt im Folgenden auf Spiele beschränken, die ausschließlich oder zumindest ursprünglich für den GameCube erschienen sind, mit einer kleinen Ausnahme. Denn in einer Hinsicht konnten sich die Fans ja nicht beschweren damals, dass es an exklusiven Top-Titeln für den Würfel mangelte, ne, Andy?
Richtig. Und was wir auch erstmal fürs Protokoll notieren, als das Gerät in Japan erschienen ist, da gab es nur 3 Launch-Titel. Luigi's Mansion, Super Monkey Ball und Wave Race Blue Storm. Das waren alles ganz gute Spielchen, ja, so ein Action-Adventure mit Luigi, dieses Geschicklichkeitsspiel mit dem Affen in dieser Kugel und das Rennspiel. Allerdings waren sie nicht gut genug, weshalb keiner dieser Spiele jetzt in unserer Auswahl der Spiele reingekommen ist, die wir gleich ausführlicher besprechen werden.
Genau, und Stichwort Auswahl, also ganz wichtig nochmal in diesem Zusammenhang, wir erheben jetzt in dieser Sendung hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also wir werden nicht alle 653 Spiele erwähnen können.
Warum nicht?
Das geht nicht. Das würde Andy sicherlich gerne in einer Sondersendung nachreichen.
Ja.
Uns geht es einfach darum, so ein bisschen die Vielfalt von dem GameCube aufzuzeigen im Spielebereich. Und da haben wir uns eben auch das ein oder andere exotische Spiel rausgegriffen, sage ich mal. Und natürlich die verschiedenen Geheimtipps. Und was die Sortierung angeht, die ihr da vorgenommen habt, da geht es wirklich chronologisch einfach, wann die Spiele erschienen sind, und zwar der Ur-Release, also sprich, wann kam das Spiel weltweit zum ersten Mal wo raus, und meistens ist das halt Japan, und das ist dann auch das Jahr oder das Datum, nachdem wir das sortieren.
Richtig, wobei ich glaube, wir haben es jetzt vor allem auf das Jahr beschränkt, also legt uns jetzt bitte nicht drauf fest, wann, in welchem Monat welches Spiel erschienen ist. Wir starten auf jeden Fall mit dem Jahr 2001. Und mir ist mal aufgefallen, wir haben es ja vorab so abgesprochen, wer was übernimmt. Ich bin ja so ein bisschen die AAA-Hure, ist mir aufgefallen. So wie es Olaf immer so schön gesagt hat früher. Das nur am Rande. Und meine Spiele sind alle von Nintendo veröffentlicht worden als Publisher. Und da ist das erste Spiel Super Smash Bros. Melee, ein Beat'em Up, eben von Nintendo gepublished und von HAL Laboratory entwickelt. Das ist eine ganz interessante Spielereihe. Ich habe das Ding damals gar nicht gespielt, muss ich zugeben. Ich habe es dann erst Jahre später gespielt, als ich nämlich den Nachfolger getestet habe für die GamePro. Das war 2008 Super Smash Bros. Brawl, hieß das Teil, für die Wii. Fand das auch sehr genial damals. Hab da, glaube 93% vergeben, so in Rücksprache mit der Redaktion. Und habe mich jetzt aber natürlich im Vorfeld dieser Folge mit dem Melee auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Spiel gewesen. Weil es hat ja zum einen Super Smash Bros. Fürs Nintendo 64 fortgeführt und hat dann halt diese Reihe wirklich populär gemacht. Die ist mittlerweile sehr, sehr beliebt. Es gibt 5 Teile mittlerweile und war einfach ein cooles Spiel. Extrem schnelles 2D-Prügelspiel, so ein Crossover aus verschiedenen Nintendo-Hits. Zum Beispiel Super Mario, The Legend of Zelda, Metroid, Pokémon und noch andere. Es gab halt jede Menge spielbare Charaktere, 26 an der Zahl. Eben aus diesen Nintendo-Hits, unter anderem Mario, Donkey Kong, Link, Samus Aran, Fox McCloud und auch so Bösewichte wie Ganondorf aus Zelda, wobei einige auch erst freigeschaltet werden mussten. Und was halt auch sehr cool war, dass die Angriffe der Charaktere im Spiel halt immer der jeweiligen Spielreihe entnommen waren. Also Link kämpft dann zum Beispiel mit Schwert, Bomben, Bumerang, so den Waffen, die man halt aus Zelda kennt, während der Mario dann halt mit den klassischen Feuerbällen um sich wirft. Dann kurz den Modi, es gab einen Einzelspielermodus, diesen Classic-Modus. Ich weiß gar nicht, ob es den im ersten Teil gab. Wie gesagt, den habe ich nicht gespielt auch damals, Super Smash Bros. Fürs N64. Da bekämpft man halt einfach einen Kontrahenten nach dem anderen, bis dann irgendwann ein Endgegner kommt. Dann gab es einen Adventure-Modus, in dem man sich dann halt durch so side-scrollende Levels kämpft und dann eben wieder Feinde aus den jeweiligen Spieleserien vermöbelt. Und besonders beliebt war der Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler. Dann gab es noch jede Menge anderen Kram. Also das jetzt alles aufzuzählen, wäre ein bisschen viel. Also es gab Minispiele, es gab sogenannte Event-Matches, es gab einen Trainingsmodus und etliche freispielbare Trophäen, also ein Mordsumfang, auch 29 Kampfarenen insgesamt, was ja auch echt viel ist, die auch wiederum an diese Szenarien aus den Nintendo-Spielen angelehnt waren, beziehungsweise aus denen entnommen waren. Zum Beispiel das Schloss von Prinzessin Peach, Donkey Kongs Dschungel, Yoshi's Island oder es gab auch Mute City aus dem Future Racer F-Zero. Allesamt original mit der Musik unterlegt aus diesen Spielen. Also ein richtiges Nintendo-Wohlfühlerlebnis, nenne ich es mal. Volle Packung Nintendo-Dröhnung. Und auch grafisch alles sehr liebevoll, detailliert gemacht. Tolle Animationen. Ich habe mir auch noch mal ein paar Videos jetzt angeschaut vom Spiel. Auch so die Zoom-Effekte der Kamera sind auch immer noch echt sehr sehenswert. Die Charaktermodelle sind sehr schön. Ist alles knallig, farbenfroh, schnell und immer irgendwas los auf dem Bildschirm. Und trotzdem spielt sich das Ganze doch sehr eingängig, aber es offenbart trotzdem eine erstaunliche Spieltiefe, hört man so von den Experten. Also gerade Einsteiger sollen auch ein bisschen damit überfordert gewesen sein. Sönke hat es vorhin im Vorfeld der Folge schon gesagt, es ist mit über 7 Millionen verkauften Einheiten der erfolgreichste GameCube-Titel überhaupt. Also kein Spiel hat sich mehr verkauft. Finde ich ein bisschen erstaunlich, hätte ich so auch gar nicht erwartet, oder? Ihr?
Naja, es war eines der ersten Spiele und Nintendo hat ja das Problem gehabt, dass sie die anderen Launch-Titel, dass sie da keinen wirklichen System-Seller hatten. Und mit dem Smash Bros. Hatten sie dann, glaube ich, einfach etwas, wo so viele Kultfiguren drin vorkamen, dass sich halt auch viele Leute das Spiel halt gekauft haben. Und weil es eben auch so früh erschienen ist, hatte das Spiel halt eben auch, naja, mehr Zeit, mehr Einheiten abzusetzen.
Na okay, da ist was dran. Aber es muss halt auch durch seine Qualität sehr überzeugt haben. Es hat einen Metacritic-Score von 92, einen User-Score von 9.1 und gilt unter Kennern als einer der besten Teile der Reihe. Wird sogar heute noch auf E-Sport-Turnieren gespielt, was ich recht erstaunlich finde für so ein Spiel, was so alt ist.
Genau, also ich glaube, das Thema E-Sport ist extrem wichtig bei Smash Brothers, weil wenn man sich das anschaut, diese großen Evo-Turniere und wie sie alle heißen, das ging ja schon so, sag ich mal, 2014 ungefähr los. Seitdem wird Smash Brothers auf kompetitiven Turnieren gespielt, teils mit auch recht hohen Preisgeldern. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass dann der Titel natürlich auch eine mediale Aufmerksamkeit gekriegt hat, den andere GameCube-Spiele gar nicht hatten, weil sie gar keine Multiplayer-Komponente hatten. Und das wurde den Leuten halt immer wieder reingedrückt und die haben sich dann auch damit beschäftigt und das perfektioniert. Und der Titel ist ja noch heute extrem populär und bei solch großen Evo-Turnieren einfach in irgendeiner Form ist er da immer präsent und du wirst immer jemand finden, der das wirklich bis zum Abwinken gespielt hat, ja. Und da gibt's ja heute noch Diskussionen, welches der Smash Brothers jetzt nun am E-Sport tauglichsten ist und wenn du die Fans fragst, wirst du, glaub, viele hören, die dann den GameCube-Teil halt nennen, ja. Und das spricht für sich.
Weil der halt relativ komplex war, trotz der einfachen Spielbarkeit. Ich glaube, bis du dann wirklich alles drauf hattest, alle Kniffe, da musstest du schon ordentlich Zeit versenken. Ne? Aber wie gesagt, ich habe es damals nicht gespielt, ich habe nur den Nachfolger gespielt. Der war ja aber auch sehr ähnlich. Ich habe damals, glaube ich, kurz mal reingeschaut. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe bestimmt mal reingeschaut, um mich vorzubereiten auf meinen Wii-Nachfolgetest. Und ich fand es dann halt auch sehr, sehr gut. Aber ich habe auch nochmal geschaut. Ich habe dann in meinem persönlichen Meinungskasten für den Nachfolger nur eine 8 von 10 gegeben, während die bei der GamePro alle total ausgeflippt sind. Also die wollten dann auch unbedingt 93% geben. Hätte ich, glaube ich, jetzt nicht gemacht, aber das war einfach nicht so ganz mein Style. Es ist halt schon alles sehr bunt, hektisch, ne? Volle Kanne Nintendo-Helden. Also mir war es schon ein bisschen too much. Aber habt ihr es damals denn gespielt auf dem GameCube?
Nicht viel.
Ja, also ich habe es gespielt, aber auch nicht sehr viel, weil ich nie in diese Smash Bros. Serie groß reingekommen bin. Das ist in der Tat nicht so wirklich meins. Bei Prügelspielen bin ich sowieso sehr wählerisch. Ich mag halt das Setting. Ich mag halt, dass es viele verschiedene Figuren gibt. Ich mag auch durchaus, was sie zum Teil mit der Musik machen, auch wenn ich das auch ein bisschen überbewertet finde, dass die Musik so hoch gelobt wird, nur weil sie halt eben aus mehreren Dutzend Spielen Themen übernehmen. Aber ich meine, es funktioniert. Ich verstehe auch, warum es funktioniert. Ich habe Leuten dabei zugeschaut, wie die es im Multiplayer gespielt haben, wie die großen Spaß damit hatten. Und ich muss halt immer nur bei Smash Bros. An den Anfang denken, wie ich zum ersten Mal von dieser Serie gehört habe. Dieser Verriss in der Videogames von dem N64-Vorgänger, wo sie einen Daumen nach unten gegeben haben. Das ist ja legendär damaligen Zeit gewesen. Deshalb schwingt da immer so ein bisschen so dieser bittere Nachgeschmack. Das Erste, was ich von diesem Spiel gehört habe, ist, dass es scheiße ist. Und über 20 Jahre schwingt das so ein bisschen mit bei mir.
Ja, das hatte der Ralf damals getestet und wurde überhaupt nicht warm damit. Ich weiß das noch lebhaft, hat ihn irgendwie einfach nicht gepackt.
Und der PAL-Version habt ihr dann 50% Glatte gegeben oder sowas, so als Kompromiss.
Super Smash Bros. Auf dem N64, 50%?
Ja.
Boah, das ist ja extrem wenig.
Ich glaube, es war eine extreme Fehlwertung vor allem auch.
Ja, der Daumen runter. Und dazu muss man erklären, die Videogames hatte kurze Zeit lang dieses Daumensystem, dass sie bei Importspielen Daumen rauf, Daumen zur Seite, Daumen runter gemacht haben. Und ich glaube, das war wirklich das einzige Importspiel, wo der Daumen direkt nach unten ging.
Ja, muss man aber auch vielleicht verstehen, weil es war eine neue Reihe und halt so dieser Ansatz mit diesen Nintendo-Figuren und es ist halt auch zu viel halt.
Wenn man es halt nicht versteht, dieses Konzept. Ich meine, das Prügelspielkonzept war ja was total Neuartiges. Das hat man ja so noch nie gehabt. Und klar, wenn du dann halt nicht das verstehst, deshalb würde ich ihm das auch nicht vorwerfen, dem Ralf, dass er da daneben gegriffen hat. Er hat es halt nicht gespürt, er hat es nicht gesehen. Und dann passiert das halt mal.
Mhm. Aber bevor wir uns jetzt hier in Wertungsphilosophie-Diskussionen vergehen, ziehen wir mal weiter zum nächsten Spiel, Andy, würde ich sagen.
Genau, das nächste Spiel ist schon etwas, was mehr meinem Geschmack entspricht. Und zwar ist das Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Ich werde es jetzt auch nur noch Rogue Leader nennen. Das ist so auch der Titel, den ich im Kopf habe. Das ist, man kann sich's denken, ein Weltraum-Action-Spiel von Factor 5, dem deutschen Entwickler, die mal Turrican gemacht haben, also die Amiga-Version von Turrican gemacht haben, die Amiga-Version von R-Type programmiert haben. Und ich glaube, das müsste auch ihr erfolgreichstes Spiel gewesen sein. Es hat einen Wahnsinns-Metacritic-Score von 90 Punkten damals bekommen. Woran ich mich halt erinnern kann, wie ich das Spiel zum ersten Mal gesehen und gespielt habe, es ist halt ein grafisch unfassbar gut gemachtes Spiel dafür, dass der GameCube zu einem Zeitpunkt 2-3 Monate alt war. Also allein diese erste Szene, da spielt man wirklich die Szene nach von Star Wars Episode 4, wo man mit Luke Skywalker über den Todesstern rattert, in den Schacht rein und am Schluss den Todesstern in die Luft sprengt. Selbst heute sieht das immer noch super aus.
Das stimmt, habe ich mir angeschaut. Richtig gut, ja.
Und was ebenfalls sehr für dieses Spiel spricht, ist halt die Musik. Da kommt ja natürlich bei mir der Chris Hülsbeck-Fanboy hoch. Die Musik ist jetzt nicht typisch Turrican. Sie ist ein wenig umstritten von der Thematik her. Aber Chris hat es halt ziemlich gut geschafft, einen John Williams-ähnlichen Score zu komponieren, der sehr, sehr dynamisch ist und der vor allem mit der Dynamik auch sehr, sehr gut funktioniert. Also das hat er in der gesamten Serie geschafft. Ein Rogue Leader zeigt das eben auch wunderbar. War ein Launch-Titel zum OS-Release. Wie gesagt, eines der technisch ausgereiftesten Spiele in dieser Hinsicht aller Zeiten. Nachteil ist, das Spiel war zum Teil sackschwer. Also ich habe das nie komplett durchgespielt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich gekommen bin. Ich müsste meine alten Memory Cards mal rauskramen. Aber irgendwann war mir das einfach zu krass, weil ja die Anforderung dafür, ich glaube, eine Bronzemedaille zu bekommen, damit man in die nächste Mission kommt, das war mir einfach zu viel. Ansonsten kann man noch erwähnen, es gab noch einen Nachfolger, Rebel Strike, der ist dann 2003 erschienen. Der war nicht mehr ganz so beliebt, ist mir persönlich aber auch noch eine gute Erinnerung, weil dort Chris mit der Musik nochmal einen draufgesetzt hat. Das Titelthema zu Rebel Strike ist für mich eines der besten Themen, die da man je komponiert hat. Was auch noch interessant ist, sie hatten ursprünglich vorgehabt, in Rogue Leader einen Koop-Modus einzubauen, dass man eben die ganzen Missionen auch im Koop spielen kann. Das haben sie nicht hinbekommen und haben es dafür dann in Rebel Strike gemacht. Also in Rebel Strike kann man, glaube ich, so ziemlich jede Mission aus Rogue Leader dann im Koop spielen, zusätzlich.
Netter Service auf jeden Fall.
Das ist ein extrem netter Service. Und ansonsten haben sie halt mit Rogue Squadron 2 oder Rogue Leader halt so ein bisschen versucht, so ein thematisches Best-of aus Episode 4, 5 und 6 umzusetzen in spielerischer Form. Also es gibt dann eben auch Szenen, die eben an Empire Strikes Back erinnern oder an Return of the Jedi erinnern. Und dadurch wirkt es ein bisschen zerfasert an manchen Stellen. Man merkt so, die rote Linie, die sie dort schaffen, ja, die ist so mit der Brechstange so zurechtgerückt. Aber am Ende stimmt der Spielspaß und wie gesagt, die Technik ist halt so geil. Das kann man sich heute noch geben.
Ja, wie gesagt, ich habe mir ein Longplay-Video angeschaut, weil ich habe es damals leider nicht gespielt. Frag mich nicht, warum. Ich habe es irgendwie total verpasst. Aber das sieht immer noch extrem gut aus. Ich habe mir gerade diese erste Mission, von der du erzählt hast, wo man dann erst über den Todesstern fliegt und irgendwelche Funktürme abschießen muss und dann am Ende in den Todesgraben reinrauscht. Das sieht ja immer noch gut aus, also richtig gut. Ich weiß nicht, ob der da irgendwas hochskaliert hat in dem Video, aber für ein 20 Jahre altes Spiel, alter Schwede, ne, und dann fetter Sound und so, das hat ja auch damals Dolby Pro Logic 2 unterstützt. Also habe ich richtig Lust bekommen. Wird sich das denn für mich heute noch lohnen, da nochmal einzusteigen?
Wenn du dich an den Schwierigkeitsgrad gewöhnst, weil gerade aus heutiger Sicht merkst du halt auch, dass auch schon die ersten Missionen echt schwer sind.
Ja, ja, pass auf. Das hast du mir ja vorher schon erzählt. Ich habe natürlich gleich mal geschaut, es gibt ja auch Cheats. Kannst unendlich Leben freischalten, freie Levelauswahl. Also mir geht's eher darum, mal unbeschwert drauf loszuballern. Und wenn ich dann merke, es ist mir zu schwer, könnte ich ja die Cheats notfalls aktivieren. Also lohnt sich noch, oder?
Ja, klar, weil Factor 5 war immer bekannt dafür, dass ihre Spiele, außer ihr letztes Layer, leider Gottes, dass sie mit diesen Technikeffekten die Schwächen einer Hardware sehr leicht kaschieren konnten. Die wussten halt ganz genau, wie sie eine Konsole oder ein Gerät auszunutzen hatten und wie sie das zu präsentieren haben, dass das auch auf lange Sicht immer noch modern aussieht. Ich meine, Turrican kannst du auch noch spielen. Die R-Type-Umsetzung von Amiga ist auch noch toll.
Das stimmt.
Die wussten einfach, wie Konsolen, wie Hardware funktioniert. Und deshalb finde ich es auch so interessant, dass eben so ein Team so früh die Gelegenheit hatte, einen Launch-Titel zu entwickeln. Ich kenne wirklich nichts Vergleichbares in dieser Hinsicht. Und deshalb ist es für mich auch das beste Spiel des Einstandsjahres 2001 für den GameCube.
Kann man so sagen, ja. Ich habe es auch viel gespielt. Ich stimme dem Andy zu beim Schwierigkeitsgrad. Aber wenn man da entsprechend Zeit reinsteckt, dann kommt man schon weiter natürlich, weiß dann, worauf man so achten muss. Aber ich fand es vor allem auch grafisch. Das hat halt auch beim Zuschauen, wenn andere Leute zugeschaut haben, dann immer gleich so die Frage, ja, was ist das eigentlich für ein Gerät, auf dem du das da spielst und so, ja? Also die Leute wollen dann gleich wissen, ist da jetzt irgendwie ein PC am Start oder so? Nee, das ist halt der GameCube, der das gerade abspielt. Und das spricht ja dann auch für das, was der Titel optisch so geleistet hat, ja.
Allein, dass wir drüber sprechen jetzt.
Genau. Ne?
Denn wir waren ja wählerisch. Beziehungsweise Andy hat ja so größtenteils die Titel festgelegt, bis auf einen. Kommen wir gleich drauf, den musste ich dann noch ergänzen. Ja, sollen wir weiterziehen, weil ich sehe gerade, wir haben noch einige vor uns.
Genau, würde ich auch sagen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinem ersten Spiel, nämlich dem wunderbaren, super charmanten Pikmin, was, glaube ich, alle sehr schnell ins Herz geschlossen haben. Ist ja ein Strategie-Puzzlespiel, damals von Nintendo entwickelt und auch gepublished, kam erstmals raus am 26. Oktober 2001, also hat jetzt auch dann fast seinen 20-jährigen Geburtstag. Spieldirektor war Shigefumi Hino und Masamichi Abe. Die beiden haben an dem Titel gearbeitet. Hino war unter anderem mit Yoshi's Island bekannt geworden und bei dem Abe waren es vor allem die Tekken 2 und 3, die man mit ihm noch in Verbindung bringt. Und ganz wichtig natürlich, Miyamoto war auch an Bord als Producer des Ganzen, also hat dann praktisch die Entwicklung überwacht auch, koordiniert und im Hintergrund viele Fäden gezogen und sicherlich auch sich sehr stark eben für diese Grundidee eingesetzt. Und letztendlich geht es darum, es gibt diesen Helden, Captain Olimar heißt das, der ist ziemlich winzig. Ich habe hier gerade das Handbuch nochmal aufgeschlagen. Da wird auf der Seite 6 unten links eine GameCube-Mini-DVD abgebildet. Die ist laut diesem Handbuch exakt 8 cm hoch. Und dann sieht man den Captain Olimar, der ist ungefähr 2,3 cm. Und darunter ist noch einer dieser Pikmins, nach denen ja das Spiel auch benannt wird. Die sind ungefähr bis zum Kopf 1,2 cm. Also so als Größenvergleich wird es ja angegeben. Und dieser Olimar, der stürzt eben auf einem Planeten ab. Sein Raumschiff ist kaputt, er erkundet die Gegend und trifft dann dabei auf diese Pikmin, mit denen er sich anfreundet und die ihm dann helfen, von dem Planeten wieder abzureisen. Bevor das klappt, muss er aber erstmal die verschiedenen Teile seines Raumschiffs wiederfinden und wenn ihm das nicht gelingt, dann besteht halt die Gefahr, dass er erstickt, weil die Atmosphäre für ihn nicht gut geeignet ist, deswegen hat er auch immer diesen Helm auf. Ja, das Ganze ist sehr putzig gemacht im Sinne von, diese Pikmin, die dirigierst du halt rum, sagst ihnen, was die machen sollen. Die können dann alle möglichen Aufgaben für den Olimar erfüllen, die er selber aufgrund seiner Kraft dann nicht schafft. Die Pikmin in ihrer Masse, die ja auch so ein bisschen mit so Ameisen zu vergleichen sind, dann eben doch können, also Hindernisse aus dem Weg schaffen. Riesige Gegner, so wie man ja den einen noch auf der Verpackung sieht, gemeinsam attackieren und niederringen. Die können Objekte, die er gefunden hat, zu dem Landeplatz zurücktragen. Die können Brücken bauen und so weiter. Und später brauchst du auch in bestimmten Missionen für bestimmte Aufgaben bestimmte Pikmin. Das bringt dann auch nochmal ein weiteres strategisches Element rein, wie du die wo einsetzt. Und ganz wichtig, sie müssen dann halt auch nachts wieder in ihrer Behausung oder in diesem Raumschiff, sag ich mal, wieder sein. Und das ist so eine ganz coole, verrückte Idee, an die irgendwie keiner so gedacht hat. Jetzt kommt Nintendo mit so einem neuen Titel daher, den keiner so auf dem Schirm hatte. Und der spricht aber gleich vor allem natürlich auch die jüngere Zielgruppe voll an. Also ich glaube, da haben sie gut mit gepunktet und ja auch eine Serie etabliert, die es ja bis heute gibt. Ja, also es gab ja dann einen zweiten Teil noch für den GameCube, den ich hier auch noch habe. Der kam 2014, dann gab es 2013 eine Wii U-Version.
2004 kam der, lieber Sönke. Den habe ich nämlich getestet.
Pikmin 2 kam 2004, genau. Und 2013 kam Pikmin 3 für die Wii U.
Richtig.
Und dann gab es noch für 3DS. Und dann kam es auch noch mal als Re-Release mit der Motion-Steuerung für die Wii. Ja, also Pikmin hat uns seitdem begleitet. Nintendo hat es, glaube ich, wirklich geschafft, da so seine eigene Serie zu etablieren. Und man sieht es ja auch anhand der Wertung. Also es ist ja nicht irgendein Spiel, was halt aufgrund seiner Andersartigkeit aufgefallen ist, sondern weil es halt spielerisch auch einfach sehr gut gemacht war. Und ich glaube, mit einer Metacritic von 89 Punkten und dort einem User-Score von 87, das spricht schon für sich, ja. Und es wurde auch wirklich von den großen Medien, vor allem aufgrund seiner Andersartigkeit und seiner zahlreichen Innovationen so beim Gameplay gelobt. Das Einzige, was mir so im Nachhinein nicht so toll gefallen hat, das war die Kameraführung. Die hat manchmal nicht immer so gepasst, ja. Das war manchmal ein bisschen viel nachjustieren. Aber alles in allem konnte man, glaube ich, mit Pikmin echt viel Spaß haben. Und man konnte, glaube ich, auch Leute für das Gerät begeistern, die eben mit den anderen Titeln halt einfach nichts anfangen konnten. Ja, allein dieser Knuddelfaktor von diesen Pikmins mit ihren pflanzenähnlichen, wurzelähnlichen Köpfen irgendwie, wo da noch oben so ein kleines Blatt rausguckt und so, das ist einfach total putzig. Und wenn du das spielst, dann bist du einfach deswegen schon so gefangen. Also so ging es mir halt so. Das war einfach sehr ansprechend und war ein Titel, glaube ich, den man auch jetzt noch empfehlen kann, wo ich tatsächlich auch Lust habe, das mal mit meinen Kids irgendwie mal nochmal zu spielen. Es ist einfach auch ein recht kinderfreundlicher Titel, würde ich mal sagen. Da gibt es jetzt nicht groß die Blut- und Gewaltszenen, sage ich mal. Klar, die kämpfen gegen diese Tiere auch, aber es ist halt sehr kidsfreundlich. Ja. Ich weiß nicht, Andy, wie du den Titel einschätzen würdest. Ich fand das immer ein sehr knuffiges, charmantes Spiel, wo man einfach eine super Zeit mithaben kann, ja.
Ja, also wenn ich eine Top 10 der Spiele machen müsste, Spiele, die leider Gottes sehr weit an mir vorbeigegangen sind oder sogar Serien, dann ist Pikmin ganz oben mit dabei. Ich kann euch nicht sagen, warum ich dieses Spiel zur damaligen Zeit nicht gespielt habe, weil das ganze Prinzip dahinter ist eigentlich schon was ich mag. Also weniger den Strategieaspekt, aber den Puzzle-Aspekt da drin. Hm. Auf der einen Seite hast du da deine kleine Mini-Pikmin-Armee und musst eben auch irgendwelche anderen Tiere oder Kreaturen bekämpfen. Auf der anderen Seite musst du halt wirklich kleine Mini-Rätsel lösen. Und so wie ich es jetzt hier für den Artikel für PC Games vor einem Monat mal ein bisschen ausführlicher gespielt habe, da hatte ich so ein bisschen so einen kleinen Lemmings-Vibe. Ja, weil man da bei Lemmings ja auch so eine Masse an kleinen, knuddeligen Figuren gesteuert hat. Dort halt indirekter als jetzt hier bei Pikmin. Ja, das tut mir so ein bisschen leid, dass ich auch bei den Nachfolgern, ich bin da nie reingekommen und irgendwann mal, ich meine, ich habe schon ganz andere Titel Jahre später nochmal nachgeholt. Pikmin wäre da ganz groß bei mir bei der Sache. Ich mochte auch das Setting so ein bisschen, so den Vibe, als ob das im eigenen Garten alles stattfinden könnte.
Ja, stimmt.
Das wäre doch eigentlich ein super Spiel für Augmented Reality.
Eigentlich schon. Und pass auf, das ist es ja. Das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Niantic arbeitet ja gerade an einem Augmented Reality Spiel mit Pikmin-Thematik und haben das auch schon offiziell angekündigt. Sie haben, glaube ich, sogar schon einen Screenshot gezeigt. Da kann man aber noch nicht so allzu viel mit anfangen. Und Andy, ich glaube, du triffst den Nagel da auf den Kopf. Das wird, wenn sie das so gut machen wie Pokémon Go, könnte das voll einschlagen, ja. Und ich weiß nicht, wann es rauskommen soll, aber das, glaube ich, wird das nächste große Ding von Niantic.
Er hat auf jeden Fall seine Fanbase, auch wegen des ersten Teils. Und es gibt ja auch Pikmin 3 Deluxe für die Switch. Habt ihr das mal gespielt?
Nee, leider nicht. Aber wenn, dann würde ich erstmal nochmal den ersten Teil nochmal so aus Retro-Gefühlen so einwerfen und von da mich dann weiterarbeiten.
Da möchte ich insistieren, weil ich habe damals auch Pikmin 1 ganz gern gespielt, als es rauskam, aber ich durfte dann Pikmin 2 testen für die GamePro, Ausgabe 11 2004 und ich war ziemlich begeistert. Der Kollege Henry Ernst war nicht so begeistert, wenn ich mich recht erinnere, dem war das viel zu niedlich und der fand das irgendwie, nee, ist nichts für ihn. Aber da haben sie was Entscheidendes besser gemacht als im ersten Teil. Im ersten Teil gab es ja dieses Zeitlimit. Du musstest ja innerhalb von 30 Tagen fertig werden.
Stimmt.
Bis du dein Raumschiff dann zusammen hattest. Und das haben sie im zweiten Teil weggelassen. Und deswegen war der zweite Teil deutlich stressfreier irgendwie zu spielen. Also der hat mir irgendwie nochmal deutlich besser gefallen. Ich glaube, wenn du die alten GameCube-Spiele von Pikmin spielen willst, greif lieber zum zweiten Teil. Hast du ein bisschen mehr Spaß. Also wäre jetzt so mein Tipp.
Und er hat einen Zweispieler-Modus. Das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Steht zumindest hier auf der Rückseite der Verpackung. Ich hab's jetzt nicht mehr genauso im Kopf, aber hier steht Two Players Simultaneously.
Ja, pass auf. Ich habe ja hier meinen alten GamePro-Ausgaben gewühlt, beziehungsweise in meinen alten PDFs, die der Andy mir netterweise mal vor kurzem alle eingescannt hat. Und da habe ich dem zweiten Teil 88% gegeben und lese jetzt einfach mal den Meinungskasten vor, weil ich finde, er rundet Pikmin für den GameCube ganz gut ab, weil er im Prinzip den Erstling nochmal wirklich verbessert hat. Nicht dramatisch, aber in so kleinen Aspekten. Und ich hab's hier mal zusammengefasst. Fazit, Überschrift, Strategie-Hit. Mir hat das erste Pikmin schon gut gefallen, doch der Nachfolger reizt das innovative Spielprinzip erst richtig aus. Durch den Wegfall des 30-Tage-Limits läuft die Suche nach Schätzen wesentlich stressfreier ab und der zweite spielbare Charakter, das war nämlich auch neu, bringt mehr Abwechslung ins Geschehen. Zusammen mit den zwei neuen Pikmin-Arten, den tollen Höhlenlevels und dem motivierenden Zweispieler-Koop-Modus springt ein lupenreiner Strategieknüller heraus. Zwei Kritikpunkte habe ich dennoch. Hat man etliche Spielstunden hinter sich, wird's etwas eintönig und Spieler mit Knuddelallergie dürften mit Pikmin 2 wenig glücklich werden. Davon abgesehen, unbedingt kaufen. Pikmin Papa Benedikt.
Pikmin Papa Benedikt.
Da stand ja immer unter den Testern irgendwie, was der Tester so halt mit dem Spiel assoziiert. Bei Henry stand dann drunter, mag es lieber düster, Doppelpunkt Henry. Bei mir stand halt irgendwie Pikmin Papa, Doppelpunkt Benedikt. Also das war so mein Fazit zum zweiten Teil. Der, glaube ich, dann insgesamt noch das bessere Spiel war. Aber klar, ohne Teil 1 hätte es Teil 2 nicht gegeben. Und deswegen musste Teil 1 hier genannt werden.
Übrigens, apropos genannt werden, ihr seid ziemliche Streber, ist mir gerade aufgefallen. Ihr nennt nämlich die ganze Zeit die Direktoren der Spiele, habe ich bei Super Smash Bros. Melee vergessen. Und ich möchte das noch nachreichen, weil der Mann hat es eigentlich verdient, weil er hat ja diese Reihe bis heute am Leben gehalten. Das war der Masahiro Sakurai. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wollte ich noch nachreichen.
Der hat es wirklich verdient.
Der hat ja auch die Kirby-Spiele erfunden.
Richtig.
Also ich habe den ja mal auf so einem Q&A-Event auf der E3 erlebt. Mhm. Und man mag es sich nicht vorstellen, aber der Mann hat Fans ohne Ende und er hat halt irgendwie so eine extrem, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber der kennt sein Spiel in- und auswendig, als ob er nur das machen würde. Er kann dir alles zu diesem Spiel sagen, ja, egal was du ihn fragst, er weiß wirklich alles. Und er ist wirklich, glaube ich, der Game-Design-Gott für die Leute, die das Spiel verehren, sag ich mal. Und ich glaube, bei ihm ist es in sehr guten Händen. Und er hat die Reihe ja auch, wenn man sich auch die Verkaufszahlen anschaut, gut weiterentwickelt. Und ich weiß nicht, bei wie viel Millionen sie jetzt für den Ableger für die Switch sind. Aber das Ding geht ja jedes Mal wieder durch die Decke, ja. Und insofern Hut ab vor dem, was er da so vor allem damit geleistet hat.
Gut, und dann haben wir jetzt noch ein Spiel wieder für den Sönke.
Dann haben wir noch das nächste Knuddelspiel. Ich will das jetzt gar nicht so sehr breit treten, aber man sollte es auf jeden Fall im Zusammenhang mit dem GameCube natürlich, man muss es erwähnen, nämlich Animal Crossing, die bis heute auch existierende und erfolgreiche Lebenssimulation von Nintendo EAD wiederentwickelt. Wo soll man bei diesem Spiel irgendwie anfangen? Es war halt damals, als es rauskam, ja, dieses Simulationsspiel, wo du irgendwie mit so putzigen Figuren in so einer Fabelwelt bist, die dann irgendwie auf sozialer Ebene, sag ich mal, miteinander interagieren. Das war einfach für die damalige Zeit irgendwie noch was Frisches, was Neues. Und das hat natürlich vor allem das jüngere Nintendo-Publikum super angesprochen. Und entsprechend war dieser Teil, der ja am 14. April 2001 auch dann für das N64 schon auf den Markt kam. Das war einfach dann in der GameCube-Fassung, die dann auch noch mal besser aussah. Da hat Nintendo irgendwie wieder so einen Nerv getroffen. Ja, hat wieder irgendwie was Neues gebracht, was man nicht so auf dem Schirm hatte, was ja dann auch bis heute sich sehr gut sogar gehalten hat. Und jetzt zuletzt ja mit dem Corona-bedingten Lockdowns, wie die Leute ja da alle verrückt Animal Crossing gespielt haben. Wir hatten es ja, glaube ich, auch mal in dieser einen Spiel des Jahres-Folge, haben wir das ja auch mal länger diskutiert, warum das so populär zu der Zeit war. Es zeigt einfach, der GameCube hat da halt zusammen mit dem N64 den Grundstein für die Serie gelegt und das hält bis heute an. Und ich glaube, über Spielprinzip muss man gar nicht mehr allzu viel verlieren. Das kennt jeder jetzt von der Switch-Fassung spätestens, ja. Aber mit die wichtigste Urfassung war halt die für den GameCube. Und wer die Serie von vorne erleben will, ich glaube, dem würde ich raten, damit anzufangen, ja. Ich weiß nicht, habt ihr euch viel mit Animal Crossing auseinandergesetzt, hat ja immerhin Metacritic 87, also ist auch ein hervorragend bewerteter Titel. Oder seid ihr da auch nie so richtig reingekommen?
Also ich kann dir sagen, dass meine Mutter es bis heute noch suchtet. Jetzt nicht die GameCube-Version, aber die Serie an sich. Die ist dieser Serie verfallen. Ich selbst war ein bisschen, also jetzt auf persönlicher Ebene ein bisschen enttäuscht, weil das kam ja 2001 in Japan raus, 2002 die US-Version. Und ich habe mir damals auch so das US-Spiel gekauft, weil es war nicht abzusehen, dass das Spiel nach Europa kommt. Das ist ja auch erst dann 2004 erschienen, also 3 Jahre später. Und wie ich es dann mal gespielt habe, habe ich schon gemerkt, das ist echt nicht meins. Das Lustigste eigentlich fand ich so im Intro, dass die Figur, ich weiß nicht, war das eine Katze oder war das ein Fuchs, ich weiß gar nicht mehr. Aber jedenfalls haben sie es geschafft, so eine Art Pseudosprachausgabe einzubauen, wo die Figur ganz schnell die Buchstaben hintereinander spricht, die eingeblendet wurden. Und wenn dann die Figur gelacht hat, war das so, als ob diese Figur unter Drogen wäre oder mich gleich umbringen möchte. Das fand ich sehr lustig. Aber das Spiel selbst habe ich halt gemerkt, ich kann halt nicht ein Spiel spielen, was man nicht mehrere Stunden am Stück spielt, sondern eben über Wochen, Monate oder sogar Jahre und dafür dann immer mal wieder für ein Stündchen. Das ist halt nicht meins. Mhm.
Ja, da schließe ich mich direkt an. Also ich muss gestehen, ich bin ja sehr offen für Spiele aller Couleur, aber das hat mich nie gereizt. Ich habe bis heute keinen Teil davon gespielt. Auch das New Horizons für die Switch, was ja so extrem erfolgreich war, gerade 2020, als die Pandemie dann losging, hat mich nie gereizt und ich stehe dazu. Also ich kann dazu gar nichts sagen und bin froh, dass du das vorbereitet hast, Sönke.
Was man vielleicht noch erwähnen sollte, sind 2 Dinge, im Speziellen zur GameCube-Fassung. Zum einen mal, zumindest die Version, die ich jetzt hier neben mir habe, da ist eine Memory Card direkt mit dabei.
Stimmt, die habe ich auch.
Die hast du praktisch dabei, dass du auch sicher gehen kannst, dass das Spiel, was du ja dann so lange spielen wirst, dass du da auch immer passende Speicherkarte für hast. Und zum anderen lässt es sich auch, wie so manch anderer Titel, mit dem Game Boy Advance verbinden. Und da kannst du dann irgendwie noch auf dem GBA Kleider entwerfen und Sachen noch erforschen. Das habe ich gar nicht so groß ausprobiert. Ich habe, wenn dann, diese Verbindungsoption, vor allem bei dem Four Swords, das können wir vielleicht nachher nochmal kurz erwähnen, da habe ich das gerne verwendet, weil es da einfach auch verdammt gut integriert worden ist, ja.
Ja, also die extra Memory Card war ja notwendig, weil der Speicherstand riesengroß bei diesem Spiel ist.
Ja, stimmt.
Ich glaube, der verbraucht fast die komplette Memory Karte, deshalb haben sie einfach eine beigelegt. Aber ich habe dann die Memory Karte irgendwann für andere Spiele einfach genutzt.
Sehr clever von dir.
Geht natürlich auch, ja.
Der Director, den wollte man, glaube ich, auch noch nennen.
Director ist Katsuya Eguchi zusammen mit Hisashi Nogami, also die beiden als Spieldirektor aktiv und dann als Produzent Takashi Tezuka, also dieses Dreigespann, die sind halt so die wichtigsten Personen hinter diesem ersten Teil gewesen.
Der Hisashi, der hat sehr viele Animal Crossing Spiele danach noch gemacht.
Genau.
Der Katsuya Eguchi hingegen war bekannt schon vorher, der hat Star Fox und Wave Race 64 entwickelt gehabt.
Also auch sehr renommierte Leute.
Genau, und ich glaube, das allein für die Leute, die noch nicht so wissen, ha, soll ich dem mal eine Chance geben oder nicht, spricht der, glaube ich, auch nochmal dafür. Aber klar, der Zeitaufwand, den man da reinstecken kann, der ist natürlich bei weitem über dem, was so ein klassisches Durchspielen von einem der anderen genannten Titel jetzt hier an Zeit erfordern würde. Ja, also das muss man dann halt für sich immer selber abwägen, ob man das nun machen will oder nicht.
Richtig. Dann sind wir jetzt mit 2001 mit unserer Auswahl durch und gehen mal ins nächste Jahr, nämlich 2002. Übernehme ich dann auch gleich mal. Da kommen wir zum Spiel, was zuerst gar nicht in unserer Auswahl drin war, Andy, nämlich Super Mario Sunshine.
Du musstest es nochmal erwähnen, dass ich es nicht reingenommen habe.
Ich muss es nochmal erwähnen. Du wolltest es nicht unbedingt reinnehmen.
Ich habe aber gesagt, ich war mir unsicher.
Okay, warum? Vielleicht mal so in einem Satz, bevor ich dann ein bisschen was über das Spiel erzähle.
Weil das Spiel doch umstritten ist, allerdings war es das, glaube ich, mehr damals und heute gewinnt es, glaube ich, Stück für Stück mehr Reputation. Da habe ich auch ein bisschen was zu sagen. Gerade von wegen Level-Design, da sprich mich nochmal drauf an, aber leg erstmal los.
Okay, also erstmal Genre, Jump'n'Run, logisch, ist ein Super Mario-Spiel. Publisher ist Nintendo, Entwickler ist auch wieder Nintendo EAD. Ich nenne jetzt mal direkt die Herren Direktoren, weil die Namen immer so schön sind. Yoshiaki Koizumi war an Bord, der hat diverse Zelda-Spiele mitentwickelt, Link to the Past, Ocarina of Time. Und dann später war er auch bei Super Mario Odyssey beteiligt für die Switch. Und der zweite Mann war Kenta Uzui. Der war auch bei Super Mario 64 dabei, Yoshi's New Island, Super Mario Maker und viele, viele andere Spiele. Das sind jetzt nochmal so ein paar Highlights, wo er an Bord war. Und Super Mario Sunshine, da habe ich zum Ende gesagt, das muss rein. Warum muss das rein? Einfach, weil das für mich eine sehr persönliche Erinnerung ist. Das war mein erster wirklich großer GameCube-Test für die GamePro. Ausgabe 11 2002, also die zweite GamePro überhaupt. Da rief mich der Gunnar Lott damals an und sagte, hier, du testest jetzt Super Mario Sunshine, bitte auf 4 Seiten. Und wenn du so nett wärst, kannst du auch direkt die Komplettlösung machen. Und dann durfte ich noch eine zweiteilige Komplettlösung übernehmen, jeweils auf 6 Seiten. Also ein richtiges Brett. Und dann sagt er noch, ja, das Problem ist, du hast nur eine Woche Zeit.
Das ist ja immer so bei solchen Anfragen.
Ja, ich war ja jung, brauchte das Geld und gesagt, ja komm, schaffe ich schon irgendwie. Wie das dann geendet ist, komme ich gleich drauf. Jetzt mal kurz die wichtigsten Basics rund um Super Mario Sunshine. Also es ist ein 3D-Jump'n'Run, klar, so ein bisschen im Stil von Super Mario 64, war ja so quasi der Vorgänger. Die Story ganz kurz, das Spiel handelt davon, dass Mario zusammen mit Prinzessin Peach und mehreren Toads Urlaub macht, ja, und dann wird er unschuldig verurteilt, weil er angeblich die Isla Delfino großflächig verschmutzt haben soll. Und dann kommt er in den Knast, wird nach einem Tag aber wieder entlassen und soll jetzt die Insel vom Schmutz seines mysteriösen Doppelgängers Mario Morgana säubern. Ja? Und dann soll er die verlorenen Insignien der Sonne zurückholen. Dann wird auch noch Peach entführt. War ja klar, Mario muss ja immer Peach irgendwie retten. Und dann geht das ganze Abenteuer halt los.
Es gibt insgesamt 7 Levels, jeweils mit 8 Kapiteln. Am Ende wartet immer ein Bossgegner, muss man mit bestimmten Taktiken ausschalten. Kennt man ja auch von Mario. Der Ausgangspunkt ist immer die Stadt Piazza Delfino. Von hier aus geht's dann immer durch spezielle Portale in die verschiedenen Welten und dann erkundet man halt diverse Locations, Strände, Hafen, Wasserumgebung. Also alles kunterbunt und immer so mit Sommersonne-Strand-Setting. Und dann gibt's jede Menge zu sammeln, zu entdecken, darunter insgesamt 120 Sterne. Die braucht man auch, um diese Portale zu öffnen, um halt in die neuen Levels reinzukommen. Dann gibt's auch noch so blaue Münzen. Von denen muss man 10 Stück sammeln, dann kriegt man auch einen Stern. Also man ist ständig irgendwie was am Sammeln und am Gucken. Und das Wichtigste an Super Mario Sunshine, sag ich mal, ist die plappernde Wasserkanone. Das war ein ganz neues und zentrales Spielelement. Die heißt in der deutschen Version übrigens Dreck weg 0817. Das wiederum ist eine Anspielung auf Luigi's Mansion, denn dort heißt der Staubsauger Schreck weg 0816. Das war nur am Rande, fand ich ganz lustig als Anekdote. Und dieser Wasserwerfer kann dann wiederum mit verschiedenen Erweiterungen ausgerüstet werden und ist halt essentiell für das ganze Gameplay. Und ich wollte mich ja heute des Öfteren mal zitieren aus meinen Artikeln. Das spart ein bisschen Arbeit. Ich habe damals geschrieben, anfangs verfügt ihr lediglich über Spritzpistole und Schwebedüse. Mit der Wasserknarre reinigt ihr gezielt schmutzige Stellen oder haltet euch hartnäckige Feinde vom Hals. Das Jetpack hingegen eignet sich vorzüglich zum Überwinden fieser Abgründe. Auf Knopfdruck fliegt Mario für kurze Zeit. So, und das wurde wirklich sehr kreativ umgesetzt von den Entwicklern. Du brauchst den halt wirklich ständig, diesen Wasserwerfer, ne, um Objekte zu bewegen, Feinde abzuduschen, über Plattformen zu schweben oder mit der Turbodüse Holztüren zu zersplittern oder diesen Raketenaufsatz, dann kannst du dich für einige Sekunden ganz hoch in die Luft schießen und kommst dann so an Orte, die du sonst gar nicht erreichen könntest oder nur über ganz komische Umwege. Und ansonsten ist es eigentlich eher klassisches Mario mit der gewohnten Mario-Hüpfspielkost. Auch hier möchte ich mich mal kurz selbst zitieren. Marios Bewegungsrepertoire hilft beim Durchhüpfen der knalligen 3D-Welten ungemein. Salto, Dreifach und Wandsprung sind Mario-Veteranen hinlänglich bekannt. Neu ist hingegen der fingerverknotende Spinning-Move, mit dem ihr besonders hohe Vorsprünge erklimmt. Mit von der Partie sind auch wieder Stampf- und Rutschattacke, mit denen ihr den knuddeligen Gegnern einheizt. Die Steuerung wurde exakt auf den GameCube-Controller angepasst und ist ohne Fehl und Tadel. Mit dem linken Analogstick lenkt ihr Mario, mit Aktions- sowie Schultertasten springt ihr und bedient die Wasserkanone. Auf Tastendruck schaltet ihr in den Umsehen-Modus und inspiziert in aller Ruhe die nähere Umgebung. In einigen, leider viel zu wenigen, Levels benötigt ihr die Unterstützung von Marios altem Freund Yoshi. Der Dino beseitigt Feinde mit Fruchtsaftspritzern und verwandelt bestimmte Gegner in schwebende Plattformen. Ja, und ich war damals extrem begeistert von dem Spiel. Ich habe mich dann auch echt total in Rausch gezockt. Müsst ihr euch halt vorstellen, eine Woche Zeit, dann bist du halt wirklich eigentlich Tag und Nacht am Spielen. Ich habe auch sehr, sehr wenig geschlafen zu der Zeit, muss ich sagen. Viel Red Bull getrunken, viel Kaffee, also es war nicht sonderlich gesund. Geraucht habe ich auch noch, also eine ganz ungesunde Woche. Aber war dann sehr begeistert, habe es dann auch durchgespielt. Wie ich das genau gemacht habe, zähle ich auch noch gleich. Und habe dann 90% rausgerückt. Ist vielleicht rückblickend, weiß ich nicht, ein bisschen zu hoch. Weil ich habe mal auf Metacritic geschaut. Das hat zwar einen Metacritic-Score von 92, aber nur einen User-Score von 8.4. Was ja bedeuten kann, dass es jetzt so innerhalb der Mario-Hüpfspielreihe jetzt nicht so den allergrößten Stellenwert hat. Und es hat ja auch durchaus Schwächen, vor allem technischer Natur. Ja, sag Andy, was ist?
Du sagst gerade Metacritic-Score von 92 und es hat ja nicht den allergrößten Stellenwert für ein Mario-Spiel. Aber mach es mal weiter.
Genau, reden wir gleich noch drüber. Wie gesagt, User-Score halt nur 8.4 und ich glaube, viele waren halt auch technisch ein bisschen enttäuscht, weil es war halt nicht das schönste Spiel. Vor allem die Texturen waren halt echt mitunter ziemlich hässlich. Ja, die waren hässlich. Habe ich auch in meinem Test damals geschrieben. Also da musste ich ja auf so Sachen sehr achten. Ne? GamePro hat da ja Wert drauf gelegt, Grafikwertung und so weiter. Und bevor wir jetzt gleich nochmal über deinen Punkt sprechen, nur noch ganz kurz die Anekdote. Also ich habe, wie gesagt, eine Woche Zeit gehabt und ich war dann irgendwann doch relativ verzweifelt, weil ich hing dann irgendwann im letzten Level fest. Und da fiel mir ein guter Freund ein, der war damals arbeitslos, ja, und ein totaler Hardcore-Zocker und hatte eh nichts zu tun, muss man jetzt mal so böse sagen. Der war eh immer nur am Zocken und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, hey, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich komme hier nicht durch und ich brauche auch mal jemanden, der mich mal kurz ablöst. Ich werde hier langsam wahnsinnig nach einer Woche. Und dann kam der vorbei und hat sich dann noch für 2 Tage bei mir einquartiert. Also er hat auch bei mir dann gepennt und wir haben dann Pizza bestellt. Und der hat mir dann, glaube ich, wirklich den Endgegner am Schluss auch gelöst. Und dafür muss ich mich bei ihm nochmal bedanken. Er weiß, wenn er das hört, dass er gemeint ist. Muss er jetzt keine Namen nennen. Und das war dann so eine Co-Produktion am Ende, ja, dass wir es dann halt wirklich durchgeschafft haben. Gut, mein Fazit war dann damals Überschrift Sternstunde. Es kommt selten vor, dass ich von einem Spiel träume. Super Mario Sunshine lässt mich selbst im Schlaf nicht mehr los. Gut, ich habe ja auch nicht mehr viel geschlafen. Ich sehe beim Schlummern nur noch Sterne. Im Ernst, seit Jack and Dexter für die PS2 hat mich kein anderes Jump'n'Run so gepackt. Die Idee mit der Wasserkanone ist schlichtweg genial und wurde konsequent umgesetzt. Die spielerische Vielfalt, der Riesenumfang und die Sammelsucht garantieren wochenlang Spielspaß, auch wenn viele Aufgabenstellungen sich in jeder Welt wiederholen. Das kunterbunte Inselambiente wirkt trotz teils hässlicher Texturen, da haben wir es wieder, wie aus einem Guss. Ich hätte mir aber noch ein paar andere Level-Themen gewünscht. Einsteiger sind mit Marios furiosem Comeback überfordert. Einige der haarigen Geschicklichkeitspassagen bergen enormes Frustpotenzial. Profis beißen sich dagegen mit Genuss durch. Insgesamt ein tolles Jump'n'Run, das ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Träumt von den Sternen, Benedikt Plass. So hieß ich damals ja noch ohne den Doppelnamen hinten dran. Genau. Das war so mein Fazit. Also ihr seht, ich hatte mich damit doch sehr intensiv auseinandergesetzt, war begeistert und hat's dann auch durchgespielt. Aber Andy wollte jetzt noch was loswerden.
Ja, also ich werde jetzt nicht über das Spiel herziehen oder so etwas, weil für mich ist das Spiel ein gutes Spiel, was mir auch Spaß gemacht hat. Aber auch gleich vorneweg, es ist von den großen Mario-Titeln eines der wenigen, die ich nicht durchgespielt habe und die ich auch nicht durchspielen wollte. Und der Grund ist, ähnlich jetzt wie bei Rogue Leader, der Schwierigkeitsgrad gewesen. Und ich kann mich halt noch damals daran erinnern, dass das Spiel sehr hohe Wertung bekommen hat, aber nicht nur durchweg 90er. Und das war ja bei einem Mario fast schon ein Sakrileg, dass dort manche Magazine mit einem 80er gewertet hatten. Und woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, das war so die Diskussion, dass doch einige enttäuscht waren. Und auf der einen Seite, oh, Nintendo lässt sich nichts mehr Neues einfallen, macht nur noch Mario, Mario, Mario. Und auf der anderen Seite, dass eben diese Wasserkanone, mit der du ja auch rumfliegen kannst letztendlich, dass das gar nicht in dieses System passen würde, es würde das Spiel zu schwer machen und ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich weiß nur noch, es war ein damals berühmter Entwickler, der hat wirklich diesen Satz rausgehauen, Super Mario Sunshine hat schlicht und ergreifend ein schlechtes Leveldesign. Und das triggert natürlich, weil Nintendo hat ja gerade gelebt von dem hervorragenden, sehr gut ausbalancierten Leveldesign, was eben schön einfach anfing, geradlinig schwieriger wurde und am Schluss gab es dann besonders schwierige Herausforderungen für die Leute, die gerne alles erleben, alles sehen, alles sammeln wollten. Und deshalb war ich mir nicht sicher, ob wir das Spiel erwähnen sollten, weil das eben in diesem Mario-Kanon, wie du das so schön gesagt hast, relativ unbeliebt ist. Aber auf der anderen Seite habe ich jetzt im Zuge der Super Mario 3D All-Stars Kollektion für die Switch gemerkt, dass doch eher die Leute sich positiv an das Spiel erinnern und dass das Spiel jetzt, glaube ich, heute einen besseren Ruf hat als, naja, ein, zwei Jahre nach dem Release damals. Und deshalb ist es okay, dass wir es erwähnen.
Nee, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich hatte halt wirklich einen persönlichen Bezug dazu. Ich musste das einfach loswerden, die Geschichten. Und allein diese Aktion, wie du schon sagst, es war sehr schwer, dass ich dann auch verzweifelt bin nach einer Woche, ne, wenig Schlaf, völlig durch den Wind halt, ja, und dann musste ich den Freund da anrufen, um dieses letzte Level zu schaffen. Es war nämlich echt schwer. Ich habe auch damals in meinem Test noch so einen Infokasten verfasst, Jump'n'Run für Fortgeschrittene, indem ich nochmal über diese Geschicklichkeitspassagen spreche. Es gab noch so extra Levels mit so rotierenden Plattformen und Würfeln und ich kann mich jetzt auch nicht mehr genauso dran erinnern, aber die waren nochmal so ein bisschen gesondert von den normalen Levels. Die waren richtig heftig. Da ist man dann auch ganz schnell mal abgestürzt und musste die wirklich auswendig lernen, bis man die dann auch drauf hatte. Und es war einfach ein schweres Spiel. Und vielleicht hat es auch deshalb mal diesen User-Score von 8.4. Aber auf jeden Fall ein erwähnenswertes Spiel. Sönke, wie hast du das damals erlebt, auch als Spielejournalist?
Das fiel in so eine Zeit, wo ich gerade mit meinen Uni-Prüfungen und so weiter ziemlich eingespannt war. Also da hatte ich irgendwie einfach gar keinen Nerv und auch keine Zeit, irgendwie groß mich mit Mario zu beschäftigen, was rückblickend extrem schade ist, weil ich also wirklich vielleicht der größte Mario 64-Fan hier in der Runde bin oder war, wie auch immer, weil ich habe das geliebt. Ja, also ich weiß noch, Mario 64, was ich da an Zeit reingesteckt habe, das geht auf keine Kuhhaut so ungefähr, ja. Und umso mehr hätte ich mich eigentlich auf Sunshine freuen müssen, aber ich hatte dann tatsächlich damals einfach nicht die Zeit, mich da so eingehend mit zu befassen. Und ist, glaube ich, auch das Mario, wo ich ja tatsächlich dann auch die wenigste Zeit reingesteckt habe. Aber das heißt ja nicht, dass ich das nicht noch nachholen kann. Aber ich fand es jetzt rein so aus der Nintendo-Perspektive betrachtet, war es natürlich insofern ein sehr wichtiger Titel, weil es eben dieses Mario war, auf das alle gewartet haben und wo auch viele Leute, die keine Magazine lesen, denen war das erstmal egal, was schreibt die Fachpresse da. Es gibt ja so viele Leute, die gehen einfach in den Laden und wollen das neueste Mario-Spiel und die interessiert es nicht, was da für Wertungen gegeben wurden. Die kaufen das einfach und schauen sich das dann an. Und das war für Nintendo, glaube ich, extrem wichtig, dass dieser Titel überhaupt erstmal kommt, um zu signalisieren, hey, wir haben hier dieses wichtige Spiel mit diesem ikonischen Helden und das muss es eben auch ein Mario für diese Konsole geben. Und das war halt dieses Spiel und hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass da nochmal so ein richtiger Push dann in die Verkäufe reingekommen ist. Ja, wobei das Thema Verkäufe, das müssen wir ja eh dann später nochmal ansprechen, ja.
Aber es ist ein bisschen desillusionierend, was du da gerade sagst, dass die Leute es dann einfach gekauft haben, ohne die Artikel zu lesen. Wieso habe ich dann die Woche durchgearbeitet damals? Aber gut.
Ich kenne das ja auch zum Beispiel, die Eltern von Mitschülern, von meiner Tochter und so, die lesen keine Magazine, die haben eine Switch und kaufen sich einfach Spiele, von denen sie wissen, okay, da ist halt Mario oder Luigi oder irgendwelche bekannten Charaktere drin, die kaufen das und freuen sich, dass die Spiele dann auch, weil sie ja meistens von Nintendo sind, auch sehr gut sind, ja, wunderbar.
Ja, ja, klar.
So ist es wahrscheinlich eben auch bei dem Titel gewesen und es ist ja auch extrem wichtig, dass dieses System diese Titel hat und dass die dann hoffentlich auch diese Qualität erfüllen können. Und viele haben vielleicht auch gar nicht den Vergleich gehabt, ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand immer so diese Spritzpistolen, ja, wie hast du es genannt, wie heißt das Ding nochmal?
Dreckweg 0817. Dreckweg,
genau. Das hat mich damals auch schon neugierig gemacht, so das wollte ich ausprobieren, wie fühlt sich das an, wenn Mario jetzt mit so Gadgets hantiert oder mit so einem speziellen Gadget und was kann man da alles so aus der Mechanik rausholen, aber ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich fast gar nicht lang gespielt, obwohl ich es da habe, aber ich habe es vielleicht 2-3 Stunden gespielt und es war es, ja.
Du kannst es ja noch nachholen. Es gibt es ja jetzt für die Switch, ne? Super Mario 3D All-Stars. Also man kann es aktuell auch spielen. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass das eins der Spiele ist, die ich durchgespielt habe. Ich werde es wahrscheinlich nicht nochmal anfassen. Da gibt es einfach zu viele andere Spiele, die mich jetzt viel mehr reizen. Weil ich kann ja im Rückblick sagen, ey, ich habe es damals durchgespielt. Und die Komplettlösung geschrieben, die hoffentlich einigen Leuten auch genutzt hat. Also man weiß es ja nicht, aber ich glaube schon. Da habe ich echt viel Liebe reingesteckt. Wir sind jetzt, glaube ich, erst bei der Halbzeit unserer Spiele, sehe ich gerade. Deswegen sollten wir mal weiterziehen. Was ist das nächste Spiel, Andy, auf der Liste?
Oh, das ist gut.
Ja, jetzt wird's groß.
Jetzt wird's ganz groß, ja.
Jetzt wird's ganz groß. Jetzt kommt das Spiel vorneweg, das von mir den amtlich beglaubigten Titel, aber sowas von der beste GameCube-Titel aller Zeiten bekommt. Metroid Prime. Ja, Metroid Prime ist von Retro Studios und Publisher war natürlich Nintendo. Lead Designer war Mark Pacini, der übrigens davor kaum etwas gemacht hat. Ich habe jedenfalls kaum Credits von ihm gefunden. Er war nur noch danach an den Nachfolgern und an einem wenig bekannten Xbox-Titel namens ReCore beteiligt. Aber egal, hier hat er astreine Arbeit abgeliefert. Ich meine, Metroid, zu dem Zeitpunkt 2002, wo das erschienen ist, waren die Metroid-Fans sehr ausgehungert. Das letzte Metroid, was, weiß gar nicht, was Super Metroid oder kam noch irgendein Gameboy-Titel dazwischen raus, aber so das letzte große Metroid war Super Metroid für das Super Nintendo. Und für das Nintendo 64 kam kein einziges Metroid-Spiel heraus. Es gibt so Interview-Aussagen von Nintendo, dass denen einfach keine Idee eingefallen ist, wie die das Spiel gerade mit diesem Joypad hätten umsetzen sollen. Parallel dazu wurde dieses Retro Studios gegründet. Das war eine Allianz aus Nintendo und Iguana Entertainment, die sowas wie Turok gemacht haben. Und die haben dann ihr Büro gehabt und haben da an Zeug rumgewerkelt. Und das muss alles sehr chaotisch gewesen sein. Miyamoto muss dort mal vor Ort 2000 vorbeigekommen sein, war sehr unzufrieden. Und solche Gerüchte drangen auch durch. Also ich hatte auch damals bei Retro Studios immer nur so gehört, das ist ein Studio, was nichts Halbes und nichts Ganzes zustande bringt. Und dann sollen die das neue Metroid machen. Und dann soll das auch noch ein 3D-Metroid werden, nachdem schon Castlevania ruiniert wurde, nachdem Indiana Jones ruiniert wurde. Also das war gerade so die Zeit, wo man gegenüber Spielen, die von 2D auf 3D umfunktioniert wurden, man sehr, sehr skeptisch war. Und die ersten Screenshots, das sah nach einem generischen Shooter aus. Und da kommt das Spiel raus und ist erstmal eines der besten Spiele überhaupt, die perfekt auf den Controller angepasst sind, den man eben ja für die Konsole zur Verfügung hatte. Die haben das wirklich geschafft, diese ganzen Funktionen, dass man da eben Sachen scannen kann, dass man da zwischen verschiedenen Waffen schalten kann, dass man sich in diesen Ball verwandeln kann, der ja bei Metroid auch ikonisch ist. Das alles so perfekt zu sortieren, dass man das ganz schnell drauf hatte. Dann haben sie es geschafft, mit der Steuerung Sprungsequenzen in der Ego-Perspektive so umzusetzen, dass das funktioniert hat. Dass man nicht daneben gesprungen ist. Das war damals was Besonderes, weil Ego-Shooter oder Spiele aus Ego-Perspektive und Jump'n'Run-Sequenzen, das hatte kein anderes Spiel vorher so hinbekommen, dass das zufriedenstellend war. Und Metroid Prime kriegt das halt hin. Und das Spiel lebte von wahnsinnig vielen Effekten und so von Kleinigkeiten. So, das erste ist, dass man eben, ja, erstmal Samus Aran in ihrem Anzug auf einer Station landen sieht und dass dann die Kamera zusammen mit diesem ikonischen Metroid-Jingle so um sie herum schwirbelt und dann in sie hineingeht und dann es zur Ego-Perspektive wechselt. In der ersten Sekunde war schon mal die perfekte Atmosphäre da für dieses Spiel. Oder so Sachen, dass wenn man dann auf was geschossen hat und was explodiert ist und diese Explosion hat halt einen Leuchteffekt erzeugt und dabei noch einen Gegner zermatscht, dann hat man quasi in seinem eigenen Helm aus der Ego-Perspektive heraus das Gesicht von Samus Aran spiegeln gesehen. Und dass sie sich so ein bisschen erschreckt hat, so huch, da ist jetzt der Gegner zerplatzt und sowas. Und von diesen ganzen Details hat dieses Spiel sehr gelebt. Es hatte ein sehr, sehr gutes Level-Design. Es hatte Dinge, wo man erforschen konnte. Man konnte, wie gesagt, Sachen scannen. Manchmal musste man es für die Rätsel. Manchmal war es einfach nur, ja, um so ein bisschen mehr Story-Hintergrund zu erfahren. Ja, bevor ich jetzt hier Monolog runterrassle, wie habt ihr das Spiel denn empfunden?
Andy, ich kann dir da voll zustimmen. Also ich fand die Inszenierung fantastisch. Ich fand die Steuerung vor allem extrem gut gelöst. Und dann hast du ja eben diesen Scan-Modus, mit dem du die Gegend analysierst. Und das hat irgendwie so ein futuristisches Gefühl irgendwie verbreitet, was halt perfekt zu Metroid gepasst hat. Was man heute auch wieder in vielen VR-Spielen erlebt, wo du dann irgendwie alles Mögliche um dich herum scannst, um zu wissen, was das ist. Und ich weiß nicht, es war einfach so diese Sci-Fi-Atmosphäre, die kommt einfach auch durch die ganz neue Ego-Perspektive, die dem Spiel ja auch keiner zugetraut hat am Anfang, wie du selber schon gesagt hast, kommt einfach perfekt rüber, ja. Und ich habe hier gerade die Packung vor mir, da ist unten noch, ich weiß nicht, wer das veranlasst hat, ich vermute Nintendo sogar, haben hier dann so einen Sticker draufgeklebt, Big N, also es war so ein Nintendo-Magazin, 96% Beurteilung basierend auf der US-Version des Spiels, also es klebt so zwischen dem USK-Sticker und dem Nintendo-Logo, rechts siehst du noch Retro Studios und ich glaube, das war denen auch nochmal wichtig, nachdem die Wertungen da waren, das irgendwie nochmal drüber zu kleben, damit die Leute einfach wissen, hey, das ist halt auch nicht irgendein Spiel, was halt Metroid heißt, sondern das ist einfach ein verdammt gutes Spiel und vielleicht sogar das höchstbewertete, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, es ist sogar das höchstbewertete GameCube-Spiel, oder Andy? Gibt's da noch was, was höhere Wertungen bekommen hat?
Es müsste, ich habe gerade nur geschaut, ob Zelda drüber lag, aber nee. Metroid Prime liegt bei 97 Punkten, ist damit das höchste.
Respekt, das ist nicht ordentlich. Soll ich auch noch was kurz zu erzählen? Ich habe nämlich wieder GamePro-Anekdoten.
Ja, dann mach du mal weiter.
Immer nur GamePro-Anekdoten heute. Ich muss gestehen, ich kannte Super Metroid nur vom Namen. Ich habe das vorher nicht gespielt gehabt. Ja, komme ich gleich
raus,
drauf.
Raus.
Und dann hieß es aber damals, ich musste ja zur Startausgabe da diese Previews schreiben zu Metroid Prime und Star Fox. Und dann bin ich halt nach Großostheim zu Nintendo gefahren, Presse-Event. Und hab dann da halt, ja, relativ unwissend dieses Spiel gespielt. Man durfte auch nur das erste Level spielen. Aber ich war sowas von weggeblasen. Klar, ich wusste, was Super Metroid ist und hatte mir bestimmt irgendwelche Videos mal angeschaut und so. Und konnte das einordnen, dass es halt jetzt was total Neues ist mit der Ego-Perspektive. Das hat mich so weggeblasen vor Ort. Und es ging so schnell um. Ich glaube, nach einer halben Stunde war ich mit dem Level durch. Ich weiß es nicht mehr genau, ist schon so lange her. Aber ich wusste sofort, dass da was ganz, ganz Großes entsteht. Und so war es ja dann auch. Ne? Und mein Problem war dann, ich habe das dann immer, als es dann rauskam, vor mir hergeschoben. Ja, ich werde es bald spielen, ich werde es bald spielen. Das ist ganz toll, ich werde es bald spielen. Und ja, jetzt haben wir 2021 und ich habe es bis heute nie wirklich gespielt. Weil ich dann auch irgendwann beschlossen habe, weil da bin ich einfach Perfektionist, bevor ich jetzt Metroid Prime spiele, muss ich jetzt erstmal die alten Metroid-Spiele spielen, um dann diese Genialität vielleicht noch mehr würdigen zu wissen. Und jetzt bin ich gerade an Super Metroid auf dem SNES Classic Mini dran, bin ich jetzt hoffentlich bald durch. Und sobald ich damit durch bin und sobald ich mir ein GameCube angeschafft habe, den ich ja leider nicht mehr besitze, oder eine Wii mit Abwärtskompatibilität, dann werde ich auf jeden Fall Metroid Prime spielen, weil was Andy da so geschwärmt hat und du jetzt auch, Sönke, Und auch meine Erinnerung damals an dieses Level, das muss so großartig sein, auch heute noch. Ich glaube, sollte man gespielt haben.
Ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, die Spielbarkeit ist immer noch top. Ich habe es ja, wie gesagt, vor einem Monat nochmal gespielt. Grafik, da hat es ja natürlich in den letzten 20 Jahren was getan. Da nur den Tipp, vielleicht nicht auf dem größten Bildschirm, modernsten Bildschirm spielen, sondern irgendwas Kleineres nehmen, weil bei so alten Titeln ist das immer problematisch, wenn man das halt auf einem Nicht-Röhrenfernseher spielt. Aber davon abgesehen, woran ich mich auch noch erinnere, ich hatte damals so einen kleinen Streit mit einem anderen User aus dem Maniac-Forum, weil ich das Spiel sträflicherweise mit Halo verglichen habe.
Oh Gott, oh Gott.
Und ich bin so froh, dass ich recht hatte, weil der hat von mir gemeint, ja, das hat doch gar nichts mit Halo zu tun. Halo ist ein Ego-Shooter, Metroid ist halt Metroid, bla 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 bla. Und ich habe mich halt auf das Setting bezogen. Ich finde gerade der Planet, auf dem man hauptsächlich spielt, der erinnert mich von der Architektur und vor allem von der Vegetation sehr an Halo. Und ich habe auch danach, auch immer mal wieder über die Jahre hinweg, immer mal wieder diesen Vergleich gehört, dass Halo und Metroid Prime gar nicht mal so weit auseinander liegen. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, von wegen Story, es ist ein Pseudo-Prequel. Das heißt, es spielt nicht nach Super Metroid, es spielt vor Super Metroid, aber nach Metroid 1 auf dem NES. Das nur so nebenbei. Und es wurde, glaube ich, von Anfang an als eine Trilogie konzipiert. Es gab ja noch zwei Nachfolger, die dann für GameCube und dann für Wii später noch erschienen sind. Auch alle von Retro Studios, auch alle sehr empfehlenswert, auch wenn da dieser Innovationsvibe ein bisschen wegfällt. Und das Einzige, was mich, also nicht direkt an dem Spiel stört, aber es gibt so eine Anekdote, die muss ich hier loswerden, die mich wahnsinnig aufregt. Das bezieht sich auf das Sounddesign. Und zwar, die Musik ist super toll, das Sounddesign ist auch toll, aber wisst ihr, wer Tommy Tallarico ist?
Ja, der Amico-Erfinder.
Du hast ihn schon des Öfteren erwähnt.
Ja, der rühmt sich ja damit, dass er im Guinness-Buch der Rekorde ist mit den meisten Beteiligten, was Musik und Soundtechnik anbelangt, bei Videospielen, über 300. Und ich habe schon angefangen zu recherchieren, um diesen Mann auseinanderzunehmen, weil es ist für mich der größte Blender, seitdem es Gebrauchtwagenverkäufer gibt. Der Mann behauptet jedenfalls, dass er mit seinem Studio an Metroid Prime beteiligt war. Es gibt keine Credits dazu. Er behauptet, Retro Studios hätte vergessen, ihn und das Studio zu erwähnen. Die Wahrheit ist wohl, dass die ganz am Anfang, wo die mit der Entwicklung angefangen haben, dass Tommy Tallarico Studios, also nicht mal Tallarico selbst, das kommt ja auch noch hinzu, in der Tat ein paar Soundeffekte da so beigesteuert haben oder so eben zur Verfügung gestellt haben. Und dass auf diesen Soundeffekten basierend Retro Studios dann eben den Sound mitentwickelt hat. Und was mich an dieser Anekdote aufregt, Tallarico tut halt so, als ob er den Sound von Metroid Prime definiert habe und ist eines seiner großen Aushängerschilder. Ich war an Metroid Prime beteiligt. Und das musste ich jetzt hier unbedingt mal loswerden.
Mhm. Das finde ich ganz spannend, weil Sönke, du erinnerst dich vielleicht, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, aber ein Kunde von uns hat neulich gemutmaßt, dass Intellivision Amico vielleicht gar nie kommen wird. Dass die eigentlich eher scharf auf die Finanzierungsgelder sind. Und wenn der da irgendwie beteiligt ist und du hast da so eine relativ schlechte Meinung über den, bin ich doch gespannt, ob dieses Amico wirklich noch bald erscheinen wird.
Ich hoffe es mal, dass es kommt. Es soll ja jetzt gerade so ein Event wohl in Kalifornien in so einer Mall gegeben haben. Ich hoffe es wirklich sehr, dass sie die Leute nicht veräppeln wollen, weil da ja zum Beispiel auch der Hans Ippisch mit drin steckt, der ja lange Jahre Computec gemanagt hat. Und auch der, glaube ich, wäre schon längst wieder weg, wenn das jetzt alles da so aufgeblasen ist. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema.
Na, fiel mir jetzt gerade ein.
Ich glaube, in Television kann man eine eigene Folge machen, egal ob das Ding rauskommt oder nicht.
Ja, ja, genau. Aber was mir noch einfällt, Bene, und zwar am Tag nach dem Release von Metroid Prime kam auch Metroid Fusion raus für den Game Boy Advance. Das hatten wir damals dann auch für die GamePro getestet.
Richtig, ja.
Ich weiß noch, dass mir das auch sehr gut gefallen hat. Ich glaube, der Test dürfte in Ausgabe 1 2005 oder 2 2005 einer von den beiden sein, hat Metacritic 92 bekommen, war auch ein super cooles GBA-Spiel und du konntest Prime und Fusion miteinander verbinden über dieses Linkkabel und konntest dadurch dann nochmal zusätzliche Inhalte im Prime freischalten, war auch nochmal so ein nettes Gimmick, ja, was so diese Kombination GameCube-GBA so ein bisschen besonders gemacht hat, wo es sich dann auch doch immer wieder mal gelohnt hat zu gucken, was kann man da verbinden, heute machen sie es ja eben mit den Amiibos. Aber damals wurde das eben mit dem Game Boy Advance Linkkabel dann gemacht.
Ja, und ich bin hier gerade nebenher am Rumklicken durch meine GamePro-Ausgaben. Die haben dann die PAL-Version, die deutsche in Ausgabe 4 2003 getestet, übrigens 92% vergeben, also auch sehr, sehr ordentlich. Und da hatten sie ein Interview mit Shigeru Miyamoto und anderen Mitarbeitern von den Retro-Studios. Und weil wir es eben so ein bisschen davon hatten, Halo und Ego-Shootern, was ist es denn für ein Spiel? Eine Frage war nämlich von der GamePro an den Karl Deckard von den Retro-Studios. Ich weiß jetzt nicht, welche Funktion der genau hatte, das steht hier leider nicht dabei. Glaubt ihr, dass ihr mit Metroid Prime das Ego-Shooter-Genre revolutioniert habt? Und da sagt dieser besagte Karl Deckard, eigentlich sehen wir das Spiel nicht als Ego-Shooter, uns ging es eher um den Forscheraspekt des Spiels. Natürlich hätten wir auch das typische Shooter-Prinzip übernehmen können, bei dem der Spieler nur in einen Raum stürmt und alles abknallt, was sich bewegt. Das wäre aber nicht im Sinne der bisherigen Metroid-Titel gewesen. Wir hatten höhere Ziele mit unserem Ego-Adventure. So hat er es bezeichnet. Fand ich ganz spannend.
Gute Bezeichnung, ja.
Ja, das ist aber auch legitim, weil in der Tat Metroid Prime ist unter dem Strich ein Action-Adventure. Und ich bin bei dieser Bezeichnung Action-Adventure sogar sehr streng. Also nicht mal ja. So wie Tomb Raider ist für mich ein Action-Adventure, weil du ja nur rumläufst, kletterst und schießt. Aber hier musst du in der Tat Rätsel lösen, du musst forschen, du wirst für das Forschen belohnt. Und ich meine ja nur, der Halo-Vergleich, der bezieht sich jetzt bei mir rein auf das Setting und halt die Präsentation.
Ja, okay. Gut, ein tolles Spiel auf jeden Fall. Aber, liebe Freunde, wir haben noch andere tolle Spiele. Ich glaube, der Sönke ist jetzt wieder dran.
Genau, ich bin dran. Ich muss aber dazu sagen, das Spiel wurde mir hereingeschrieben.
Ich kann dir ein bisschen helfen.
Genau, hilf mir mal, Andy, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das nie gespielt.
Ich auch nicht.
Dann übernehme ich es einfach.
Genau, übernimm du es mal. Ich habe hier einen riesigen Stapel an Spielen für den GameCube, aber das ist nun ausgerechnet nicht dabei, nämlich das auch sehr, sehr gute von Silicon Knights entwickelte Horror-Action-Adventure Eternal Darkness Sanity's Requiem. Und Andy, da du das ja hier ein paar tolle Stichpunkte zusammengefasst hast, bist du, glaube ich, genau der Mann, der dieses mit 92 Metacritic-Punkten bewertete Spiel mit sehr viel Enthusiasmus vorstellen kann.
Ja, also das Spiel ist mir auch wirklich sehr wichtig, dass das wirklich immer erwähnt wird unter den besten GameCube-Spielen. Weil das ist für mich eines der traurigsten Fälle, wenn es darum geht, Qualität kontra kommerzieller Erfolg. Mhm. Das ist ein Horror-Adventure, so im Geistesstile jetzt auf den ersten Blick von Resident Evil oder Silent Hill, jetzt so ganz entfernt. Die Story ist relativ komplex, die geht über mehrere Epochen, mehrere Generationen, weil man spielt eine Figur im römischen Imperium. Es ist ein Szenario, wo es um die Franziskaner geht. Es gibt ein Szenario in der Moderne, also insgesamt wird es auch in der Jetztzeit, in der heutigen Zeit zusammengefasst, dass man eine junge Frau spielt, die eben anhand von Büchern, von Geschichten eben in ihrer Vergangenheit herumforscht, wer ihre Ahnen waren. Und da entwickelt sich halt eben ein recht spannender Horror-Story-Plot, sage ich jetzt mal. Das ganze Spiel ist relativ komplex. Es gibt Zaubersprüche, die man auch beherrschen muss. Da ist die Steuerung auch ein bisschen knifflig. Und der Grund, weshalb das Spiel bis heute eigentlich einmalig ist, denn ich kenne eigentlich nichts Vergleichbares. Es gibt halt nicht nur dieses klassische Lebensenergie für die Gesundheit oder Magieenergie, um eben Zaubersprüche machen zu können, sondern es gibt auch den sogenannten Insanity Meter. Und der stellt die psychische Gesundheit da des Charakters. Dieses Insanity Meter steigt nach oben, sobald man eben mit seiner Figur etwas Horrorartiges erlebt. Sei es nur irgendwelche Schockeffekte, irgendein lauter Ton oder sowas, oder dass da auf einmal Kreaturen vor einem rumwandeln, die jetzt halt nicht besonders menschlich oder natürlich aussehen. Und wenn dieses Insanity Meter einen gewissen Punkt erreicht, dann, naja, erlebt man als Spieler ein paar unangenehme Effekte. Das fängt damit zum Beispiel an, dass man in einen anderen Raum geht und auf einmal ist das ganze Bild auf den Kopf gestellt und man läuft auf der Decke quasi rum. Oder der Spielfigur der Kopf platzt, einfach so, obwohl die Spielfigur jetzt noch gesund ist und sie dann auch noch weiter rumläuft. Also das ist ein reiner optischer Effekt und eines der gemeinsten Sachen, dafür ist das Spiel auch, glaube ich, am meisten bekannt, es kann halt wirklich sein, dass das Spiel einem Fehler vorgaukeln, also ob der GameCube jetzt defekt wäre, dass das Spiel auf einmal abstürzt.
Geil, ja.
Das ist einfach nur ein Effekt, um den Spieler selbst in den Wahnsinn zu treiben, weil, ich meine, was gibt es Horrorhaftiges, als wenn einem das Spiel mittendrin abstürzt?
Wenig, ja.
Ich kann nur mutmaßen, warum das leider kommerziell nicht so der Renner war, sind so zwei Dinge. Zum einen, wir wissen ja alle, Nintendo-Konsolen waren mehr so für eher Kinder gedacht und Jugendliche. Und Eternal Darkness und noch ein anderes Spiel, wozu wir später zu sprechen kommen, das war ja der Versuch von Nintendo, dass die Konsole eben auch für Erwachsene oder zumindest mal für ältere Jugendliche attraktiv gemacht wird. Und das war aber nicht gut genug. Also wegen einem Spiel kauft man sich nicht so eine Konsole. Ich meine, so verrückt bin halt nur ich, aber nicht der Normalsterbliche. Aber man muss dazu sagen, also wo ich es jetzt hier vor einem Monat gespielt habe, es ist auch ein bisschen schwierig, leider es im Nachhinein zu spielen. Also damals fand ich es toll, aber heutzutage gerade diese Steuerung mit diesen Zaubersprüchen, die man so regelrecht zeichnen muss, das ist echt sehr gewöhnungsbedürftig. Ich muss es nochmal, glaube ich, von vorne spielen. Ich habe es auch nie ganz durchgespielt. Ich bin so, glaube ich, bis zu 3/4 der Geschichte gekommen. Ich habe einfach meinen alten Speicherstand geladen und habe halt gemerkt, ich bin überhaupt nicht mehr drin. Also ich muss es vielleicht nochmal von vorne starten. Vielleicht komme ich dann wieder in dieses Spiel rein.
Das wäre so ein schöner Remaster-Kandidat, wenn Nintendo mal sagen würde, hey, pass auf, jetzt so für die Switch, wir haben eine viel größere Userbase. Es gibt viele Leute, die interessieren sich für so eher exotische Spiele, die irgendwie so einen gewissen Kultnamen haben. Ich glaube, das würde sich sogar deutlich besser verkaufen, als es damals der Fall war.
Da ist schon das nächste Problem. Aufgrund des kommerziellen Misserfolges gab es erstmal keine Nachfolger. Aber die Entwickler haben ja 10 Jahre später eine Kickstarter-Kampagne versucht, um damit einen Nachfolger zu machen. Und das haben die, glaube ich, sogar mehrfach versucht und die sind krachend gescheitert.
Mhm, das ist leider der Klotz am Bein, den sie wahrscheinlich nie loswerden. Mhm. Ich glaube, Nintendo guckt sich natürlich auch die Zahlen an, guckt sich solche Geschichten an und das nimmt dann natürlich schon dem Ganzen den Wind aus den Segeln, ja. Also insofern.
Der Director, der Dennis Diak, der ist auch so ein kleiner Pechvogel. Der hat vorher Blood Omen Legacy of Kain gemacht, was ja schon durchaus respektabel war. Und dann hat er halt dieses Silicon Knights Studio gegründet. Und schon in der Entwicklung, also Eternal Darkness war das erste Spiel von denen, das sollte eigentlich erstmal fürs N64 rauskommen. Und das hat sich aber so weit verzögert, dass die dann gesagt haben, lohnt sich nicht mehr, wir gehen direkt auf den GameCube über. Und dann haben sie das Spiel fertig bekommen, das war, wie gesagt, richtig, richtig gut. Aber danach, dann haben sie sowas wie Two Human gemacht oder ein X-Men-Spiel, was auch nicht sehr beliebt war. Also das heißt, das Studio an sich ist ziemlich baden gegangen. Und der einzige wirklich große, zumindest mal Erfolg in puncto Wertungen, ist halt Eternal Darkness. Naja, die bräuchten halt mal eine richtig geile Kampagne, eine richtig geile Marketingkampagne, die dieses Konzept pusht und die sagt, ey, daraus kann man gerade heute, wo ja so Horrorspiele ja mehr auf Story aussehen, das kann man gerade heute richtig groß machen.
Also ich habe es mir auch mal angeschaut in einem Longplay-Video, weil ich habe das damals auch nicht gespielt. Und es sieht schon, wenn man das heute so sieht, ist recht sperrig aus, ne? So, so extrem düster und es hat mich jetzt nicht so angesprochen. Also da haben mich jetzt andere Titel, über die wir hier sprechen, deutlich heißer gemacht, dass ich die jetzt endlich mal spielen möchte. Das ist auch so ein Spiel, wo ich denke so, mit diesem Insanity Meter, alles so ein bisschen wirr und ich weiß nicht. Also es ist halt, ja, ich glaube, relativ wenig massenkompatibel. Es springt eigentlich so an, aber du sagst ja, dass es ganz fantastisch war. Also schade.
Es hat einen Metacritic-Score von 92. Das ist jetzt auf dem Niveau von Super Mario Sunshine.
Ja, und ich habe auch eben mal geschaut, die Maniac damals 90%, 4Players 91%, GamePro 89%. Also es war wirklich jeder begeistert von dem Ding.
Nur um das vielleicht nochmal einen draufzusetzen, ich habe meine internen Wertungsliste, ich habe dem Ding auch glatte 90 gegeben und damit jeweils ein, zwei Punkte mehr als Resident Evil 1 und 2. Ich finde, das spielt besser als die ersten meine Resident Evils.
Man liest auch immer wieder drüber in irgendwelchen Hitlisten, gerade bei den GameCube. Das ist ein Spiel, was da reingehört. Und deswegen haben wir es hier auch geehrt. Übrigens hat dann Silicon Knights 2004 auch noch Metal Gear Solid The Twin Snakes entwickeln dürfen. Für Konami, habe ich gerade gesehen.
Oh ja, das habe ich vergessen, ja. Danke.
War auch nicht das verkehrteste Spiel. Also die waren schon jetzt nicht unbeliebt als Entwickler, glaube ich.
Ja, sie waren talentiert, aber sie sind halt irgendwie dann in eine Schiene gerutscht. Die müssen eine furchtbare PR-Abteilung gehabt haben. Ich kann mir das nicht anders erklären.
Ja, und es gab ja dann auch später noch einen Rechtsstreit zwischen ihnen und Epic Games. Und der endete so, dass sie den Rechtsstreit verloren haben und dann das Gericht gesagt hat, passt auf, Silicon Knights, ihr müsst jetzt Schadensersatz zahlen, 4,5 Millionen. Und sämtliche Spiele, die in irgendeiner Form die Unreal Engine verwenden, müsst ihr die Produktion stoppen und diese Quellcode vernichten.
Oh,
also gerichtlich auferlegt, ja, und dann danach ging es dann steil bergab mit dem Studio. Und dann waren sie eigentlich im Mai dann auch 2014, waren sie raus, ja. Das ist natürlich schon übel, ne? Wenn du dann eine Engine, auf der all deine Werke basiert, gerichtlich nicht mehr nutzen darfst, dann hast du natürlich ein riesiges Problem. Und mal gucken, wie es mit denen so weitergeht. Ja, einer von so vielen Fällen, von denen man ja hört in letzter Zeit. Ich hatte jetzt gerade gesehen, dieser Halo Art Director Markus Letho, der hat ja auch sein Studio schließen müssen, nachdem dieses Disintegration nicht funktioniert hat. Also da gibt es ja immer wieder Fälle, wo solche renommierten Leute dann einfach wirklich am Ende ja nicht mehr dabei sind und vielleicht auch deswegen keine Lust mehr dann irgendwann haben, ja.
Also dieser Dennis Dyack von Silicon Knights, der hat mittlerweile ein neues Studio, das heißt Apocalypse Studios, und der arbeitet an einem Free-to-Play Cooperative Action Role-Playing Videogame, steht hier auf der englischen Wikipedia-Seite.
Na,
Dead Horse Sonata.
Okay.
Nee, also sorry.
Nie von gehört, und ob das jemals was wird, werden wir dann sehen.
Der hat aufgegeben.
Wahrscheinlich.
Weiter zum nächsten.
Lassen wir jetzt mal Eternal Darkness zurück. Ist leider nicht so erfolgreich gewesen, im Gegensatz zu einem anderen Spiel, nämlich The Legend of Zelda The Wind Waker. Ja, da muss man aber auch viel drüber sprechen, ne? Also das erste Wort, was einem da einfällt, ist ja immer so ein etwas hämisches Zelda, aber geschrieben mit C, oder?
Ja, wegen Cell Shading.
Richtig, ne? Aber kommen wir gleich drauf. Also Wind Waker Action Adventure, natürlich von Nintendo herausgegeben, auch von Nintendo entwickelt. Der Director war der Eiichi Aonuma, der war auch an Ocarina of Time beteiligt, an Majora's Mask, an Twilight Princess.
Bene, ganz, ganz wichtig, Breath of the Wild.
Genau.
Also ohne ihn würde es Breath of the Wild gar nicht geben. Und auch das neue Breath of the Wild, da ist er ja auch als Producer engagiert und da voll eingebunden. Also der Mann hat's drauf, sag ich mal.
Dazu muss man sagen, die Spielenamen, die ich hier immer so schön reingeschrieben habe als Erinnerung, da bezog ich mich auf den Director-Status, weil Produzenten-Director ist was anderes.
Richtig.
In der Tat, Aonuma war Produzent, aber die Spiele, die Bendig genannt hat, da war er auch noch Director. Ich finde, das ist ein wichtigerer Posten für die Art des Spieles, wie das letztendlich aussieht, wie es wirkt, weil der Produzent ist ja nur in Anführungszeichen der Überwachende oben drüber.
Genau, sehe ich auch so. Der Director ist ja schon so, der die Marschrichtung vorgibt und der so das kreative Potenzial des Projekts überwacht. Und da war er halt auf jeden Fall federführend bei den genannten Spielen, aber natürlich dann später auch jetzt bei Breath of the Wild.
Die ja auch fantastisch waren, also Ocarina of Time und so weiter, top.
Ja, ja, klar. Auch Twilight Princess.
Das ist ein knaller Mann, also einer der besten Männer nach Miyamoto, die Nintendo hat. Definitiv.
Ja, aber er war damals mutig, weil er sich eben für diesen Cell-Shading-Grafikstil entschieden hat. Und mal ganz kurz, was ist Cell-Shading? Da habe ich mal kurz eine Definition rausgesucht von der Webseite Academic. Cell-Shading bedeutet, dass die Grafik-Engine die 3D-Grafik des Spielgeschehens in einem comicartigen Stil visualisiert. Dabei werden unter anderem die Farbkontraste erhöht und eine reduzierte Farbpalette ohne fließende Übergänge verwendet. Gleichzeitig werden minimalisierte Texturen eingesetzt. Um mal so ein bisschen technischen Background zu geben. Und das sah man dem Spiel halt auch an. Es sah halt komplett anders aus, hatte halt echt diesen etwas minimalistischen Zeichentrick-Look und ist ja nicht von allen Fans direkt gut angenommen worden damals, weil die halt sagten, was ist das denn jetzt hier, ne? Gerade Ocarina of Time und so mit seinem eher, ja, ich will nicht sagen Erwachsenenstil, aber eher klassischen Fantasy-Stil. Und dann kommt da halt The Wind Waker, ne? Und sieht halt aus wie so ein Spiel mit so einem kleinen Jungen, ja.
Für kleine Kiddies.
Ja, so Kitty-Look und auch die Mimik immer, ne, mit den großen Augen und wenn er dann gelacht hat oder geweint hat oder so, ne, sah alles sehr kindisch aus und die ganze Atmosphäre auch.
Und im Gegensatz zu Ocarina of Time wird der Junge auch nicht erwachsen.
Genau. Vielleicht erstmal kurz zur Story nochmal. Ich roll sie jetzt mal ganz kurz auf. Also man übernimmt halt Link, klar, Zelda-Spiel, den jungen Link. Er ist halt wirklich ein kleines Kind noch. Ich weiß nicht, wie viele Jahre alt der war, aber es sieht aus wie so ein Achtjähriger oder so. Und der muss seine Schwester wiederfinden. Die wird nämlich von einem riesigen Vogel entführt. Und zwar auf, von der Insel, auf der die beiden leben. Das ist die Heimatinsel Präludien. Und er macht sich dann halt auf, um sie zu retten. Und um das Ganze mal abzukürzen, klar, Zelda ist und bleibt Zelda. Im Verlauf des Abenteuers kommt natürlich dann raus, dass es wieder Ganondorf irgendwie gibt, dass der irgendwo seine Finger im Spiel hat. Dass das Triforce wieder irgendwie eine Rolle spielt. Dass verschiedene Triforce-Fragmente gefunden werden müssen. Und Splitter, das Master-Schwert muss gefunden werden und so weiter. Es kommt auch wieder Hyrule vor, die Zelda-Welt. Also alles, was Zelda irgendwie ausmacht, wird dann nach und nach dann doch auch eingeführt. Aber am Anfang ist man halt erstmal ein bisschen schockiert, so, hä, was ist das hier? Und abgesehen jetzt von dem Cell-Shading-Stil ist es eigentlich doch ein recht typisches Zelda-Abenteuer, ne? Schwert- und Schildkämpfe, Wirbelattacke raushauen, Rätsel, Man hat viel Entdeckungsfreiraum, ist halt auch sehr Open-World-artig. Aber eben Cell-Shading, was halt das ganze Ding vom ganzen Feeling komplett geändert hat. Ne? Und das war halt das große Problem, sag ich mal in Anführungsstrichen, weil das Spiel jetzt nicht jedem gefallen hat. Aber es ist ja trotzdem extrem gut weggekommen damals. Und ich fand's auch sehr, sehr genial. Also jetzt rückblickend, wenn man sich's heute anschaut, gibt ja auch noch die Remaster-Version für die Wii. Die ist, glaube ich, 2013 erschienen. Das ist einfach extrem gut gealtert, weil es diesen zeitlosen Cell-Shading-Look hat. Ne? Und ich glaube, es ist zu Recht hier in der Folge drin, würde ich sagen.
Ja, das ist ja diese Ironie, dass die Grafik, die ursprünglich kritisiert wurde, der Grund ist, warum das Spiel so zeitlos ist. Das ist wirklich also von allen Titeln, die wir jetzt hier haben, das, was grafisch am besten gealtert ist. Und das liegt an der Cell-Shading-Grafik.
Ja, also sieht immer noch klasse aus. Ich habe mir auch diverse Longplays nochmal angeschaut. Habe es damals auch für die GamePro gespielt. Einige Stunden, allerdings nur für eine Preview. Kein Test damals, aber ich habe es bestimmt 8 bis 10 Stunden gespielt. Also ich kann mich noch sehr lebhaft dran erinnern. War ein tolles Spiel auf jeden Fall. Es hat ja auch ein paar interessante spielmechanische Neuerungen. Man konnte zum Beispiel kriechen mit Link. Das ging, glaube ich, vorher auch nicht. Und dann konnte er halt dann in irgendwelche Höhlen rein und durch enge Ritzen. Und es gab auch so ein bisschen so Schleichpassagen. Und ganz wichtig, es gab diese schöne, ruhige Seefahrtmechanik. Man musste ja mit dem Boot dann über den Ozean segeln, um die neuen Orte zu erreichen, neue Dungeons. Und da konnte man unterwegs dann auch Schätze heben, so einen Greifhaken aus dem Boot rauswerfen und dann halt dann ziehen und Schätze finden. Und ganz, ganz wichtig, das Spiel heißt ja The Wind Waker. Warum heißt es so? Link konnte einen Taktstock nutzen und mit dem kann er die Himmelsrichtung und die Tageszeit beeinflussen. Das war auch, ja, jetzt nicht unbedingt unfassbar innovativ. Es gab ein Ocarina of Time, ja hier die Ocarina, auf der man Melodien gespielt hat, aber da hat man dann halt sich Melodien gemerkt und hat dann bestimmte Buttons gedrückt und hat dann halt diese Melodien nachgespielt und dadurch halt in diesen Taktstock geschwungen, ja. Und das war insgesamt ein ganz rundes Paket und einfach ein wirklich gutes Spiel. Allerdings war es, glaube ich, nicht so umfangreich wie jetzt andere Zelda-Spiele, ne?
Oh, das würde ich jetzt aber nicht sagen. Also das war ja schon, dadurch, dass du eben dieses Seeszenario hattest und da auch so kleine Inseln und auch Sachen noch erforschen konntest, wenn du das Spiel an sich schon durch hattest. Also ich habe da sehr lange dran gesessen und ich muss mich auch gleich mal outen. Wind Waker ist sowohl was das Spiel als auch die Musik anbelangt mein persönliches Lieblings-Zelda bis zum heutigen Tage.
Echt jetzt?
Mich hat das total geflasht. Das liegt auch ein Stück weit daran, weil ich von den Zeldas davor immer so ein bisschen überhyped wurde. Und dann haben die nicht das geliefert, was ich mir versprochen hatte dabei. Bei Ocarina of Time oder auch später Breath of the Wild. Aber bei Wind Waker, da war es genau andersrum. Da wurde ich im Vorfeld eher so ein bisschen so gewarnt, so mit der Grafik und auch die Musik ist total anders. Und mich hat das total getriggert. Ich finde gerade dieser Musikstil, so diese Dynamik bei den Kämpfen, die so ganz langsam anfängt, immer lauter und immer hektischer wird, finde ich fantastisch. Ich finde das Hauptthema toll. Ich finde das Thema auf der Dragon Roost Insel finde ich absolut genial. Es hat sich für mich angefühlt wie ein Zeichentrickfilm zum Mitspielen. Und so ein Feeling hatte ich vorher noch nicht. Ich habe das in der japanischen Version gespielt, weil ich damals ungeduldig war. Ich wollte das so früh wie möglich spielen. Das war die Phase, wo ich Spiele so früh wie möglich einfach spielen wollte. Und das kam in Japan ein bisschen früher raus als in den USA und in Europa. Und deshalb habe ich von der Story gar nicht mal so viel mitbekommen. Aber das, was ich mitbekommen habe, so von der Mimik und was halt passiert ist, hat mir gezeigt, auch die Story ist für mich eine der besseren der ganzen Reihe.
Okay, überrascht mich jetzt ein bisschen, weil würde ich jetzt nicht als mein Lieblings-Zelda bezeichnen. Also bei weitem nicht.
Ich kenne auch niemanden außer mir, der das sagt. Man muss auch sagen, das war jetzt eine rein subjektive Einschätzung. Es ist sogar in der Tat in meiner rein subjektiven persönlichen Top 365 drei Plätze über Metroid Prime, obwohl Metroid Prime das bessere Spiel ist.
Andy und seine Hitlisten, oh, ja. Es ist auch ein Thema für sich.
Ich unterscheide da gnadenlos. Also Metroid Prime und Wind Waker, um das nochmal abschließend zu sagen, das sind für mich die beiden Spiele, die den GameCube unersetzlich gemacht haben. Und Wind Waker hat mir persönlich subjektiv ein bisschen besser gefallen. Metroid Prime objektiv ganz klar das bessere Spiel.
Nee, auf jeden Fall tolles Spiel. Ich habe es ja, wie gesagt, damals leider nicht durchgespielt. Mir hat dann irgendwie die Preview gereicht, wie es halt so ist als Spielejournalist. Du hast halt so viele andere Spiele. Ich hatte es 10 Stunden etwa gespielt und ja, leider auch so ein Spiel, was auf meinem Pile of Shame irgendwo ganz oben ist. Und ich muss jetzt aber erstmal Breath of the Wild beenden, bevor ich das dann vielleicht irgendwann doch nochmal angehe. Aber interessant, dass Andy sagt, es käme ihm gar nicht so kurz vor, weil ich habe noch eine ganz interessante Anekdote zur Entwicklung gefunden. Auf Wikipedia stand nämlich Folgendes. Es wurde bekannt, dass der Entwicklungsprozess am Spiel zu einem gewissen Zeitpunkt abgebrochen wurde, um das Spiel rechtzeitig veröffentlichen zu können. Dies stellte ein Novum in der Zelda-Reihe dar und führte dazu, dass The Wind Waker mit nur 5 Hauptdungeons der bis dato zweitkürzeste 3D-Zelda-Teil ist.
Ich meine, es kann durchaus sein, dass es kürzer war. Also mir ist es zumindest nicht so vorgekommen, weil du eben diese doch recht stattliche, ja, Seewelt hattest, sage ich jetzt mal. Die übrigens auch nicht jedem gefallen hat. Also ich habe damals auch im Manic-Forum Streits gehabt mit Leuten, die fanden das Spiel deshalb scheiße, weil sie diese Seefahrerei, die fanden sie langweilig. Aber ich fand das gerade entspannt und toll.
Geht mir auch so, ja.
Zum Abrunden noch Metacritic-Score übrigens 96, also auch, ja, Hammer eigentlich, ne?
Und dort haben wir einen User-Score von 9.0, also so viel zur Reputation.
Nee, es hat auf jeden Fall seine Fans. Sonst hätte es ja auch keine Neuauflage gegeben. Und ich finde auch, dass Breath of the Wild schon so ein bisschen auch was von diesem Design so ein bisschen übernommen hat.
Ja, deshalb war ich ja so enttäuscht. Also ich darf wirklich bei Zelda, darf ich einfach nichts mehr erwarten. Weil immer, wenn ich was erwartet von einem Zelda-Spiel, dann enttäuscht mich dieses Spiel. Also ich muss einfach damit aufhören.
Pack einfach alle 3 Jahre Link to the Past aus und dann passt das schon.
Ja, das war aber auch so. Da war ich auch, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich habe das Spiel durchgespielt und ich habe damals nicht verstanden, warum das Spiel so absolut elitär fantastisch ist.
Ist es aber.
Nein, um Gottes Willen. Ich habe Jahre später es verstanden. Das ist ein ganz klarer 10 von 10 Punkte Kandidat. Und Danke. Das ist eine Wertung, die würde ich vielleicht 25 Spielen zugestehen. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und das ist auch besser als Wind Waker, objektiv gesehen.
Schick uns mal deine Listen, Andy.
Ja, definitiv, ja. Mein persönliches Gefühl zu Zelda ist echt weird, weil ich ja sehr begeisterungsfähig bin. Aber immer dann, wenn mir ein Zelda hochgelobt präsentiert wird, fühle ich es nicht. Und bei Wind Waker, das ist so die Ausnahme.
Hast du schön gesagt. So, das war jetzt erstmal alles über The Wind Waker. Man könnte natürlich noch viel, viel mehr erzählen, aber wir sind jetzt schon im Jahr 2003 angekommen. Und wenn wir mal auf die Uhr schauen, ist es jetzt leider Zeit für heute eine Pause einzulegen und zu sagen, okay, wir müssen diese Folge splitten auf 2 Teile. Das war ursprünglich nicht der Plan, aber wir machen das jetzt spontan, weil die Folge wird uns ausufern ohne Ende und wir wollen ja keine 4-Stunden-Folgen machen, sondern einfach einen gewissen Rahmen beibehalten. Und ich glaube auch, dass es der Qualität der GameCube-Folge dann einfach zuträglich wird, wenn wir sagen, okay, wir machen hier an dieser Stelle einen Cut und machen die restlichen Spiele und die restlichen Themen, die wir noch vorbereitet haben, dann in der 2. Folge, im 2. Teil. Sollen wir das so machen, Leute?
Ja, würde ich auch sagen.
Also ich finde, das passt gut.
Alles klar. Ich glaube, das wird dann auch der Konsole mehr gerecht. Und wenn wir jetzt schon so in die Tiefe gehen, dann machen wir das auch richtig. Das heißt, Teil 2 wird dann in Folge 40 der nächsten Folge für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer kommen. Das wird dann ab Jahr 2003 weitergeben und wir haben nämlich auch noch einen größeren Blog vorbereitet, wo wir dann einfach das ganze GameCube-Thema nochmal besprechen wollen, so die Nachwehen der Konsole, was wir so rückblickend darüber denken und auch allein das ist nochmal ein großer Themenblock und deswegen glaube ich, macht das einfach Sinn, an der Stelle zu sagen, wir machen für heute zumindest Schluss und freuen uns dann schon auf die Folge 40, wo es dann weitergeht. Deswegen gehen wir jetzt auch direkt in die Abmoderation. Liebe Hörerinnen und Hörer, dann wollen wir uns an dieser Stelle auch nochmal ganz ausdrücklich bei euch bedanken. Ihr seid die Unterstützerinnen und Unterstützer, die ermöglichen, dass wir eben so epische Folgen wie diese produzieren können, wo man dann auch mal spontan sagt, die Folge wird so episch, die wird zweigeteilt. Also vielen Dank, dass ihr uns so toll unterstützt, dass ihr mit euren Beiträgen es ermöglicht, dass wir so Sachen überhaupt machen können. Und wir würden euch natürlich bitten, dass ihr weiterhin auch aktiv bleibt auf unserer Webseite www.spielejournalist.de, via Social Media auf Twitter, Instagram oder Facebook und natürlich auch direkt auf unserem Discord-Server.
Ja, genau. Also, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, auch euren Input nochmal zu bekommen, den wir ja dann auch aktiv in die Sendung einfließen lassen können. Das haben wir ja schon ganz oft gemacht. Und je mehr man da kriegt, je mehr verschiedene Meinungen, desto besser kann man auch User-Input in der Sendung wieder verwursten, sage ich mal, wieder was Tolles draus machen, anderen erklären, was ihr darüber, über diese Themen so denkt und dadurch auch wieder Diskussionen anstoßen. Also wie gesagt, je mehr ihr uns da schickt, desto besser, desto mehr haben wir zum Anschauen, zum Sortieren und dann auch zum Nutzen, um die Sendung noch weiter zu optimieren und aufzupeppen, sage ich mal. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, was da von euch alles so kommen wird zum Thema GameCube.
Ich bin gespannt auch, was ihr zu dieser Folge sagt. Und wie gesagt, da ist ja noch einiges, was kommt dann in Folge 40 ab dem Jahr 2003
bis zum Lebensende des Gamecubes, um es jetzt mal ein bisschen dramatisch auszudrücken, aber irgendwann war halt dann auch Schluss und da werden wir dann auch nochmal drüber sprechen, was wir denn dann rückblickend so über den Gamecube denken. Und damit bleibt jetzt nur noch der Hinweis auf Folge 38, die erscheint am Freitag, den 22. Oktober 2021 im offenen Feed, also wieder für alle. Und das Thema wird sein zwischen Kultur, Wissenschaft und Games PR. Und dazu begrüßen wir einen Gast namens Rudolf Inderst. Der Mann ist promovierter Kulturwissenschaftler, hat meines Wissens mehrere Doktortitel, ist aber auch sehr eng mit der Games-Branche verbunden und hat einen wirklich äußerst interessanten Lebenslauf und wirklich reichlich Games-Expertise. Und da bin ich mal gespannt, was in dem Gespräch alles passieren wird. Und dann würde ich sagen, Andy, Sönke, das war's für heute. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon dann auf die Fortsetzung in Folge 40 und macht's gut. Bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ich gehe jetzt Eternal Darkness spielen. Ciao.
Ciao, ciao.